eine neue Episode. Diesmal mit Julian Knecht. Der ist Prozessanwalt in einer großen Kanzlei und ist The Flying Lawyer bei Instagram. Ein Anwalt, der viel rumreist. Und zwar, weil er spezialisiert ist. Mehr dazu später. Er war in den USA, hat mal Barkeeper gemacht, ein Tonstudio besessen, Musik produziert, Musiker gewesen. Weil er diese, ich nenne das jetzt mal Inselbegabung hat, sich in Themen so tief reinzufuchsen, bis er sie kann, wenn sie ihn denn interessieren. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Inspiration. Und ja, einfach reinhören, eintauchen, wir starten direkt los mit dieser neuen Episode. Let's go! So. Also Leute, ihr müsst das hier auf jeden Fall... Erstmal schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
So, kleine Insights. Wir haben jetzt hier gerade hart gestruggelt, weil unser Aufnahmegerät hier irgendwie meinte, es muss irgendwas anders machen, als wir das meinten, dass es das machen soll. Und deswegen, ja, sind wir so ein bisschen lost gerade, aber wir kommen rein. Ich bin froh, dass wir das geregelt haben. Und im Notfall wird der Rudi, liebe Grüße an dieser Stelle, das mit dem Sound auch noch irgendwie hinkriegen. Also von daher, wir sind hier im Studio von Marc. Von IntoMind. Vielen Dank nochmal, dass wir es hier nutzen dürfen. Und ja, ich sitze jetzt hier mit Julian Knecht, der ja viel unterwegs ist, ein Flying Lawyer.
Das ist richtig.
Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hol uns doch mal rein, so, wo kommst du her? So, was sind die Roots?
Wo komme ich her? Was bin ich eigentlich?
Genau, wie hast du angefangen?
Eigentlich?
Ja, genau.
ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo. An diesem schönen sonnigen Samstag hier in Düsseldorf.
Genau, während alle Schornieren sind, wir am Arbeiten.
Ehrlich. Das ist vollkommen also, richtig. Das ist vollkommen richtig. Morgens früh hier angetabt. Ja. Aber ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin Kind des Ruhrgebiets. Ich bin in Essen aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und habe auch immer wieder meinen Weg nach Essen zurückgefunden. Das ist schon so ein bisschen irgendwie das Zentrum meines Lebens und bin da zur Schule gegangen und habe während der Schulzeit irgendwie schon relativ viel Sachen neben der Schule gemacht. Ich habe viel Musik gemacht, werden wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen im Detail drüber sprechen. Ich habe da dann in Essen lange ein Tonstudio betrieben, dann habe ich irgendwie Abi gemacht und war danach, wie die coolen Kids heute sagen, auch ziemlich lost, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Habe dann erst gedacht, ich werde wahrscheinlich Arzt, habe irgendwie Praktika gemacht beim Augenarzt und in der Radiologie und so, habe dann sehr schnell gemerkt, das ist nichts für mich.
Aber wie kommst du so auf diesen doch sehr akademischen Weg? Also ist der vorgegeben? Hast du in der Family oder war?
Also ich habe in der Family keine Juristen. Mein Vater ist Chemiker und war dann lange im Vorstand von einer großen Schweizer Laborgerätefirma und meine Mom ist Zahnärztin. Aber ich habe irgendwie, also es war immer klar, du machst Abi und danach machst halt, was du willst. Und natürlich habe ich auch überlegt, ich habe dann auch fotografiert eine ganze Zeit und habe dann natürlich irgendwie überlegt, mache ich mit der Musik weiter. Dann war aber klar, das reicht nicht, um irgendwie einen vernünftigen Lebensunterhalt dran zu schaffen.
Ja, da muss man schon, da ist man so one of a billion, ne?
Das ist richtig. Ja, wir haben es immerhin mit der Band damals geschafft, dass wir mal als Vorband von Jennifer Rostock spielen durften, haben auch damals eine EP mit Olaf Opal in Bochum aufgenommen, der war der damalige Produzent von Juli, ein ziemlich freakiger Typ, aber darüber hinaus sind wir dann nie gekommen.
Naja, das ist ja zumindest schon mal irgendwas, also so der Dream of jemand, der schon mal irgendwie mit Musik zu tun hat. Ich meine, Juli ist ja bekannt,
ja,
schon mal mit einem Produzenten zu arbeiten, ist ja auch schon mal Next Level, ehrlicherweise.
Ja, es hat auch riesen Spaß gemacht. Also größter Erfolg war, dass wir mal irgendwann beim Pfingst Open Air in Werden vor immerhin 4.500 Leuten gespielt haben. Das war schon ziemlich cool.
Oha, da machen wir sich in die Hose, oder?
Ja, also man gewöhnt sich irgendwann dran, auf einer Bühne zu stehen, aber das hat großen Spaß gemacht. Ich habe immer gerne auf der Bühne gestanden und irgendwie Musik gemacht. Das hat mir immer viel Freude gemacht.
Was ist denn für ein Instrument?
Ich habe während der Schulzeit schon angefangen. Ich habe 7 Jahre klassischen Jazz-Bass gelernt.
Das ist aber eine Spezialeinheit quasi dann,
auch
oder?
Das, es war ein totaler Zufall. Ich war damals in der 8. Klasse und dann kam ein Kollege auf die Schule. Der kam neu auf uns in die Schule und der hatte schon eine Band so ein bisschen und hat dann gesagt, ey, wir brauchen noch einen Bassisten. Ich habe vorher ein bisschen Klavier gespielt, nie besonders gut, aber deswegen hatte ich so ein Grundverständnis von Musik. Und dann hat er mir gesagt, also wir haben uns irgendwie gut verstanden, hat er gesagt, wir brauchen noch einen Bassisten. Ich sagte, okay, gut, keine Ahnung. Und bin halt irgendwie in den Musikladen gegangen, habe mir für 150 Euro meinen ersten Bass gekauft, habe mir dann halt einen Lehrer gesucht und dann habe ich das gemacht. Und deswegen war ich dann halt der Bassist und das war ich bis zum Ende. Dann auch ein bisschen irgendwie Gitarre gelernt und habe ein bisschen Schlagzeug gespielt. Aber das, was ich so richtig klassisch gelernt habe, war dann eben Bass erst so angefangen mit Kontrabass und dann später natürlich hauptsächlich E-Bass gespielt. Und deswegen war ich auch in den Bands, in denen ich dann gespielt habe, halt immer der Bassist.
Okay, also ist ja eine tragende Säule jeder Band, aber immer die mit dem so ein bisschen beside, ne? Also ja, du hast den Leadsänger, du hast den Gitarristen, den Solo-Gitarristen natürlich, wenn es zwei hat. Ansonsten der Rest ist eher so in der Band.
Ja, Udo Lindenberg hat mal gesagt, der Schlagzeuger und der Bassist sind die Security Officers der Band, weil die halten das alles zusammen.
Die halten quasi den Beat zusammen, ja.
Genau.
Wenn die nicht richtig funktionieren, dann ist vorbei, ja.
Ja. Aber es gibt natürlich gerade unter Musikerkreisen die alten Witze, warum sitzen der Schlagzeuger und der Bassist im Flugzeug immer vorne, weil der Getränkewagen beim Abschluss nochmal vorbeikommt. Also es ist nein, es ist vollkommen okay. Und ich habe dann halt auch in den Bands allen möglichen anderen Scheiß nebenbei gemacht. Ich habe mich dann ums Merchandise gekümmert. Ich habe dann, irgendwann haben wir festgestellt, wir brauchen halt einen neuen Proberaum. Und dann habe ich ein Musikstudio gefunden über einen Kollegen. Das habe ich dann übernommen und habe das ausgebaut. Wir hatten also wirklich im Essener Industriegebiet ein großes Studio mit irgendwie 140 Quadratmeter Regie und fettem Aufnahmeraum, so richtig Wall-in-Wall-Konzept. Das haben wir alle, also wir haben das alles selber gebaut, tatsächlich. Und bin dann damals mit meinem ersten Auto, mit meinem Golf 4, dreimal die Woche zum Music Store nach Köln gefahren und habe mir irgendwelche Kabel gekauft, die ich mir zusammengespart habe und irgendwelche Mikrofone und habe das da alles aufgebaut und zusammengestöpselt und habe das tatsächlich 4 oder 5 Jahre lang.
Aber dann kannst du doch damit dann auch schon richtig auch die Seite wechseln. Also der Rick Rubin unter dem...
Vielen Dank für Rick Rubin und Johnny Cash, großer Fan. Den Vergleich würde ich noch nicht ganz zulassen. Ich habe dann natürlich auch ein bisschen produziert, ich habe auch ein bisschen Essener Bands produziert, ich habe auch mal so ein paar Sprecheraufnahmen produziert. Das, wie gesagt, hat aber alles längst nicht gereicht, um zu sagen, da mache ich jetzt einen Lebensplan draus oder so.
Ja, ich glaube, da gibt's auch wirklich wenige, die... Also Produzenten gibt's ja doch schon ein paar, ehrlicherweise. Ja,
und Essen ist halt auch nicht Nashville. Das ist, jetzt mal
das ist richtig, ja. Das ist Essen. Aber am Ende des Tages ist halt die Frage, wo sitzt ein guter, wo muss ein guter Produzent sitzen? Ist es entscheidend, wo der sitzt oder was er kann?
Das ist richtig. Und es hat großen Spaß gemacht und auch mit den Bands. Fairerweise, die Band hat sich dann irgendwann aufgelöst, weil unser Schlagzeuger dann aus familiären Gründen weggezogen ist. Und wir haben dann versucht, das zu ersetzen. Das hat nicht so richtig geklappt und irgendwie haben dann alle sich so ein bisschen in andere Richtung orientiert. Ich eben auch. Ich habe, wie gesagt, dann kurz diese Idee gehabt mit dem Arzt und habe dann nach dem Abi 2 Jahre lang echt viel Zeug gemacht. Ich habe bei Sixt gearbeitet, ich habe irgendwie, bin viel gereist, habe, wie gesagt, auch viel fotografiert. Und ich habe irgendwann, und das fragen mich Leute immer wieder, und ich kann es bis heute nicht beantworten, zu sagen, ich gehe jetzt an die Uni und ich studiere Jura. Ich habe keinen Juristen in der Familie. Das war wirklich aus irgendeinem Grund so eine Idee, dass ich gesagt habe, ich probiere das mal aus. Und dann bin ich ziemlich unbedarft zur Einschreibung nach Bochum gelaufen, wer die Ruhr-Uni kennt, in diesem wunderschönen Betongebäude. Bin da hingelaufen, habe mich da eingeschrieben, noch so richtig physisch. Und habe dann angefangen, Jura zu studieren. Und das hat mir aus bizarren Gründen echt Spaß gemacht. Und
aber das hat, du hättest auch alles andere studieren können, das wäre auch gut ausgegangen.
Weiß ich nicht. Ich glaube,
ja, du machst auch schon so den Eindruck. Ich meine, so, wenn du die Story hörst, ja, wir suchen Bassisten. Also erstmal musst du ja denken, so, okay, ist mir dieses Gerät überhaupt sympathisch? Und du sagst so, ja, okay, dann mache ich das jetzt einfach und nehme direkt Unterricht und so weiter. Hätte auch was anderes sein können eigentlich, oder?
Ja, es ist halt, also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben und das ist lustig, mit je mehr Leuten ich so spreche und auch mit je mehr Tribe-Membern ich so spreche, komme ich immer wieder an zu dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, es ist bei vielen Leuten ähnlich. Ich habe schon so einen Hang dazu, dass wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, ich mich da ziemlich in so ein Thema einbuddeln kann. Also das geht von, ich möchte mir jetzt eine neue Kaffeemaschine kaufen und deswegen gucke ich halt 4 Monate lang alle YouTube-Videos zu Espressomaschinen, um dann am Ende zu entscheiden, welche ich jetzt kaufe. Liebe Grüße an Mario Gruber an der Stelle, vielen Dank für die schöne Espressomaschine. Und aber das war immer so, das war auch bei der Fotografie so. Ich habe mir dann halt damals, war noch nicht so viel YouTube, habe ich mir dann halt DVDs gekauft über Kamera und Lightrooms und habe halt nächtelang vor diesen Videos gesessen und habe mir angeguckt, wie man mit Lightroom umgeht. Und das war bei der Musik auch so. Ich habe dann halt Bücher gelesen, wie man Songs aufnimmt und wie man mit Pro Tools und Logic arbeitet und so weiter. Und das war im Studium irgendwie auch so ein bisschen so. Und ich glaube, wahrscheinlich hätte ich auch ein ganz ordentliches Medizinstudium gemacht und ich wäre heute wahrscheinlich auch ein brauchbarer Arzt, ja. Aber es hat mich halt nie irgendwie gecatcht. Und das
ja,
war
gut, das muss es ja, ne? Also am Ende des Tages ist es ja Passion, ist ja der große Treiber, wenn man irgendwas macht, was man... Also nicht nur die Fähigkeit hat, etwas schnell zu erlernen, wenn man denkt, okay, ich mache das jetzt.
Ja.
Und danach in diese Langeweile zu verfallen, so, okay, ich kann das jetzt.
Ja.
Das gibt's ja auch. sondern dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich auch noch was gefunden, was mir richtig Freude bereitet im täglichen.
Und das Problem ist natürlich, dieses Jurastudium ist jetzt nicht das Einfachste der Welt und natürlich gibt es auch da echt Auf- und Abphasen. Also auch da habe ich zwischendurch Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, warum tust du dir das an? Gerade so, also vielleicht zur Einordnung, dieses Jurastudium in Deutschland verläuft so in zwei großen Phasen. Du gehst erst 5 bis 6 Jahre zur Uni, dann machst du dein erstes Staatsexamen und danach gehst du ins Referendariat. Dieses Referendariat ist so eine Art von praktischer Ausbildung. Du musst dann zu einem Richter, du musst zu einem Staatsanwalt, du musst dann auch zu einem Anwalt und danach schreibst du dein zweites Staatsexamen. Und dieser universitäre Teil, wie gesagt, das sind irgendwas zwischen 10 und 12 Semester, je nachdem. Und du verbringst im Prinzip das letzte Jahr dieses Studiums eigentlich nur damit, dich auf dieses Examen vorzubereiten. Dieses Examen sind 6 Klausuren, die wurden damals noch handschriftlich geschrieben innerhalb von 2 Wochen. Und da wird halt das quasi gesamte Wissen des Studiums so ein bisschen abgefragt.
Ja.
Und diese Vorbereitungsphase auf das Examen ist, glaube ich, das, was die Jurastudenten bis heute als so schon das Intensivste beschreiben würden, weil du halt wirklich, du schreibst natürlich irgendwie ständig Probeklausuren und du hängst aber eigentlich nur noch in der Bibliothek rum und lernst. Und natürlich hat das auch so ein bisschen Einfluss auf dein Privatleben und auf deinen Freundeskreis, weil natürlich immer mehr Leute dich dann angucken und denken, was machst du da eigentlich? Aber ja, dadurch, dass man natürlich dann so eine Clique hat von Leuten um sich rum, die das auch machen, entwickeln sich da natürlich auch irgendwie starke Beziehungen.
Also man boundet sich irgendwann so, weil ja, klar. Macht ja Sinn, ne?
Ja, also ich habe gerade mit einer Kollegin und einem Kollegen echt viel Zeit auch so bei mir in der Wohnung gesessen und wir haben halt als Lerngruppe dann mündliche Vorträge geübt und haben halt juristische Probleme besprochen und haben echt einfach zu dritt auch wahnsinnig viel Zeit verbracht, weil man sich halt dann so gemeinsam auf dieses große Projekt
vorbereitet. Ach, das heißt, ihr habt dann quasi zusammen Fälle aus verschiedenen Blickwinkeln mit, also wie wenn man aus Spaß Mathe schwierige Mathe-Lösungen löst, oder? Also ist das so?
Ja, also in Nerd Talk, oder? Muss halt einfach, also du hast natürlich in jedem Rechtsgebiet hast du natürlich bestimmte Themenkreise, die du einfach abrufbereit haben musst fürs Examen und dann gehst du halt, keine Ahnung, Thema Mängelhaftung im Kaufvertrag. Total spannend, gehst du dann halt durch und machst dazu 15 Fälle und dann bereitet einer den Fall vor und die anderen beiden müssen den halt lösen. Und dann guckst du nachher, ob sie den richtig gelöst haben oder nicht. Und dann versucht man zu erkennen, was richtig und was falsch war, um sich bestmöglich dann auf so Themen vorzubereiten, ja.
Aber das heißt ja auch, dass man die Fallstricke kennen muss, oder? Also ich meine, du kannst den Fall ja auch so richtig knifflig machen, wenn man gut weiß,
das ist die Aufgabe der Prüfer im Examen, richtig schlimm knifflige Fälle raus.
Ja, genau. Wo du nicht auf den ersten Blick weißt, was ist gut und was ist schlecht, wer ist gut, wer ist böse.
Das ist richtig, ja.
Okay, das ist spannend.
Und dann habe ich erst das Examen gemacht und ich habe, wie gesagt, immer schon viel gereist, weil ich das einfach unglaublich faszinierend finde. Ich habe viel Zeit in den USA verbracht. Wir haben so ein paar große Coast-to-Coast-Trips gemacht, dass wir irgendwie nach New York gefahren sind, Auto gemietet und dann 4 Wochen durchs Land gefahren.
Im Studium schon.
Im Studium, auch schon vorm Studium, genau. Und ich habe so einen kleinen Counter, was die Staaten in den USA angeht. Ich bin jetzt bei 43 Staaten, also schon ein bisschen.
Oh, okay, hast ja nicht mehr viele.
Hab nicht mehr viel, ja, so ein paar sehr abgelegenes Zeug noch, aber
Hawaii.
Hawaii habe ich tatsächlich noch nicht geschafft.
Ja, das ist wirklich weit weg, ne? Das ist ein
ziemlich weit. Das ist nochmal 6 Stunden Flug.
Das ja, das ist ziemlich weit.
Ja. Und Alaska habe ich auch noch nicht, aber ansonsten schon eine ganze Menge. Und ich habe immer gedacht, ich habe mich relativ früh ziemlich in L.A. verliebt, weil ich gedacht habe, das ist echt eine aufregende Stadt. Das können ganz viele Leute nicht nachvollziehen. Also immer, wenn ich erzähle, dass ich L.A. für eine der großartigsten Städte auf dieser Welt halte, gucken mich viele Leute immer komisch an. Und wenn du die dann fragst und sagst, warst du ja mal da, sagen 99% der Leute, ja, wir haben so eine Kalifornien-Rundreise gemacht und wir waren 2 Tage in Los Angeles, einen Tag am Venice Beach und einen Tag am Hollywood Walk.
Ja, so wie alle machen.
Und dann denkst du dir, okay, das sind halt mit Abstand die beiden schlimmsten Ecken in dieser Stadt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte da mal leben. Und ich habe dann nach meinem ersten Staatsexamen gesagt, okay, jetzt gehe ich in die USA und es gibt für Juristen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen und einen sogenannten LLM zu machen. Das ist ein International Master of Law. Das bedeutet, du gehst in ein anderes Land und studierst ein Jahr an der Uni, im Prinzip mit den dortigen Studenten mit und kannst dann innerhalb von einem Jahr diesen Master, diesen International Master
aufbauen. Du musst aber den Abschluss schon gemacht haben hier in Deutschland?
Genau, also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem aus welcher Jurisdiktion du kommst. In Deutschland musst du das erste Staatsexamen haben, du kannst es auch nach dem zweiten machen, aber die meisten machen es irgendwie so zwischen ersten und zweiten Staatsexamen. Und ich habe mich dann bei vielen Unis beworben und habe tatsächlich auch über die von der NYU, über Stanford eine ganze Menge Zusagen bekommen. Ich habe aber dann irgendwann halt auch die Zusage von der UCLA, der University of California in Los Angeles bekommen. Und als sie in der Post war, war ziemlich klar, das mache ich.
Und du hast gesagt, Stanford, nee, kein Bock.
Es war halt zu kalt. Also mir ist halt San Francisco einfach viel zu kalt.
Okay. Also hat jetzt nicht mit der Uni zu tun, sondern einfach das Klima nicht gepasst.
Genau. Und es war halt Los Angeles. Ich habe immer gesagt, ich möchte da hin. Und dann, ja, habe ich gesagt, ich mache das. Und bin irgendwann dahin geflogen. Und das war ziemlich aufregend, weil es ist als Student, wenn du in die USA kommst, hast du ein sogenanntes F1-Visum und das ist so ein sehr komisches Zwischenstadium, weil du kriegst zum Beispiel keine Social Security Number, was es unglaublich schwer macht, einen Mietvertrag und ein Bankkonto zu bekommen, weil in Amerika läuft alles über deine Social Security Number, ja. Aber du bist eben als F1-Student, kriegst du keins. Und du hast zwar so ein Wisch von der Uni, wo drauf steht, du darfst in dem Land sein, du darfst aber zum Beispiel auch nicht arbeiten, also ich hätte jetzt nicht irgendwie als Barkeeper oder als Uber-Fahrer mir noch Geld verdienen können, sondern du darfst halt da sein, Steuern zahlen und studieren, aber mehr nicht. Und ja, dann musste ich halt innerhalb von 3 Wochen mir eine Wohnung suchen und irgendwie versuchen, mir dann ein Bankkonto aufzumachen. Und das war alles ziemlich aufregend und habe dann etwas über ein Jahr da in Los Angeles gelebt und studiert. Und das war eine unfassbar tolle Zeit und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ich habe, das Tolle ist, diese LLM-Kurse sind natürlich zusammengewürfelt von Leuten aus der ganzen Welt. Da waren Richter aus Korea dabei, die das irgendwann so in ihrer zweiten Lebenshälfte gemacht haben. Da waren viele junge Studentinnen aus Asien dabei, gerade auch aus Japan viel, aber auch viel aus Europa. Ich habe heute immer noch guten Kontakt zu einem guten Freund, der aus der Schweiz kam. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich dabei, aus Italien. Und das ist halt so ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen. Und da lernst du echt interessante Leute kennen, mit denen ich teilweise heute auch echt noch im engen Kontakt stehe.
Aber das heißt, du hast quasi das hier fertig gemacht und hast du schon eine Richtung? Also hast du gewusst, was du machen willst?
Ja, also ich bin, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf, ich bin ja Prozessrechtler. Also ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Konfliktlösung oder Dispute Resolution oder wie man auch immer man das nennen wird. Auch das war ein totaler Zufall. Du musst während des Studiums Praktika machen. Du bist also, du musst so ein Verwaltungspraktikum machen und du musst halt ein Praktikum bei einem Anwalt machen. Und ich habe dann damals halt gegoogelt, was gibt's so, und es gibt diese sogenannten internationalen Großkanzleien. Das ist alles das, was die Leute sich immer bei Suits im Fernsehen angucken.
Ja, genau.
Das ist sehr weit weg von der Realität, aber ja. So vom
Es ist noch mehr
vom Umfang der Kanzlei sozusagen. Also das sind dann Kanzleien, die haben Büros auf der ganzen Welt und die sind halt international sehr stark vernetzt. Und von denen gibt es in Düsseldorf relativ viele, weil Düsseldorf so ein bisschen als der Schreibtisch des Ruhrgebiets natürlich nach wie vor gilt. Und es deswegen in Düsseldorf einfach relativ viele davon gibt. Und ich habe mich dann bei ein paar von denen beworben und bin dann auch bei einer als Praktikant genommen worden. Und die haben mich dann damals gefragt, in welchen Fachbereich möchten sie denn? Und jetzt so als Student im vierten Semester hast du natürlich nicht so
keine Ahnung.
Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, was schlagt mir was vor? Ich bin für alles offen. Und das hätte jetzt auch Corporate M&A oder Arbeitsrecht oder Steuerrecht werden können. Es wurde dann aber das Dispute Resolution Team von denen. Und ich bin da hingekommen und das war ziemlich eindrücklich. Bei meinem dritten Tag kam dann mein Chef, der da angestellter Anwalt war, zu mir ins Büro. Also das war hier vorne in den Geary-Gebäuden.
Und
ich
hatte als
Student auf einmal ein eigenes Büro mit Blick auf den Medienhafen. Das fand ich
schon ziemlich gut. Das ist schon ziemlich nice.
Ja. Und dann kam der in mein Büro und sagte, ich hatte einen Mandant angerufen, der ist Aussteller auf der Fotokina in Köln und da ist ein Konkurrent aus Asien, der hat ein Produkt von dem kopiert und der hat den ganzen Stand damit plakatiert, wir müssen jetzt was machen. Und dann gibt's halt als Anwalt die Möglichkeit, eine sogenannte einstweilige Verfügung zu beantragen. Dann haben wir tatsächlich so bis in die Abendstunden an dieser einstweiligen Verfügung gebastelt. Ich war natürlich nicht besonders hilfreich, fairerweise, aber es war toll, das mitzuerleben. Haben die dann eingereicht, am nächsten Morgen rief der Richter an und hat gesagt, sie können die einstweilige Verfügung jetzt abholen. Und parallel hatten wir schon einen Gerichtsvollzieher und den Zollbescheid gesagt, haben gesagt, ey, wir kommen gleich mit dem Originaltitel nach Köln. Und dann bin ich mit meinem Chef nach Köln gefahren, haben den Gerichtsvollzieher eingesammelt und den Zoll und sind dann quasi voll bewaffnet auf den Stand und haben gesagt, Freunde, alles abhängen, alles einsammeln, hier ist die einstweilige Verfügung, das war's jetzt. Und das fand ich ziemlich cool. Hab gedacht, sowas kann irgendwie Arbeit in einer Großkanzlei sein. War natürlich fairerweise jetzt auch, ne?
Es kommt
jetzt
nicht Daily Business,
ne? Ist jetzt nicht so Daily Business, aber es hat irgendwie, ich hatte dann so ein bisschen die Nadel im Arm und hab gedacht, das macht mir Spaß. Und seitdem habe ich einfach alles, was ich so an Praktika oder dann eben auch als Zeit im Referendariat bei Anwälten oder Firmen verbracht habe, immer in dieser Dispute Resolution Konfliktlösungspraxisbereich gemacht und habe da viel kennengelernt und mir hat das einfach wahnsinnigen Spaß gemacht und deswegen war dann auch, ich springe jetzt ein bisschen, aber ich bin dann aus LA wiedergekommen und habe dann mein Referendariat angefangen, war auch da, wie gesagt, erst beim Gericht und dann 10 Monate bei einer anderen Großkanzlei hier. Die saßen direkt an der Kö und habe da eben auch 10 Monate lang Dispute Resolution gemacht, habe da auch echt viel kennengelernt und habe dann mich halt nach dem zweiten Staatsexamen entschieden, das möchtest du irgendwie machen.
Okay, das ist das Ding.
Das ist das Ding, genau. Und dann habe ich mir eine Kanzlei gesucht hier in Düsseldorf und habe da angefangen.
Aber die, als du dann nach L.A. gegangen bist, war das schon, also hast du dann quasi auch im Internationalen, ist es dann sehr weit gefasst, was du gemacht hast, oder ist man da auch schon spezialisiert auf dem Bereich?
Es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt an verschiedensten Universitäten in den USA verschiedenste LLM-Programme. Du kannst so ein bisschen so ein Studium Generalis machen, dass du, da ist dann halt Grundkenntnisse des amerikanischen Rechts drin und so weiter. Das Schöne an der UCLA war, du konntest dir im Prinzip deinen LLM-Content so ein bisschen selber zusammenstellen. Du konntest also hingehen und sagen, es gibt so ein paar Kurse, die waren vorgegeben. Das war eben eine Grundkenntnisse des amerikanischen Wirtschaftsrechts, also dass du mal verstehst, was ist eigentlich eine LLC, was ist eine LLP in Amerika, wie funktionieren da so die Haftungen im Wirtschaftsrecht. Du musstest auch einen Kurs im Constitution Law machen, dass du so ein bisschen Grundverständnis hast, worauf basiert denn eigentlich dieses amerikanische Recht. Und wie funktioniert so dieses System mit Federal und State Courts und mit dem Supreme Court und warum ist das vielleicht anders, als es bei uns ist? Und dann konntest du dir aber sozusagen deine Kurse drumherum selber aussuchen. Und ich habe dann natürlich schon versucht, so ein bisschen meinen Fokus auf so International Business Law gemacht. Ich habe dann irgendwie einen ganz spannenden Kurs im internationalen Handelsrecht gehört. Das fand ich damals ganz spannend. Aber man konnte sich so ein bisschen quasi sein eigenes Paket zusammenschnüren. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die haben dann da zum Beispiel so eine Art von Fach-LLM gemacht im Entertainment Law. Da ist natürlich Los Angeles prädestiniert für, weil weiter Actors Guild und so weiter wahnsinnig stark vertreten ist und natürlich auch die tolle Professoren da haben. Und du natürlich auch ständig auf den Campus kommst und es ist irgendwas abgesperrt, weil gerade wieder irgendein Film gedreht wird. Also ich glaube, UCLA ist wahrscheinlich der meist abgefilmteste Universitätscampus der Welt. Zum Beispiel in Legally Blonde, natürlich Blonde, spielt, glaube ich, zu großen Teilen auf dem Campus von der UCLA und der taucht halt auch immer in irgendwelchen Werbungen.
Aber Amerika war für dich zum Arbeiten nicht möglich oder zu komplex? Also weil USA ist halt so, also Anwalt, du fällst hin und dann kommt schon einer und sagt, du bist gerade gestolpert.
Die Injury Lawyers,
ja,
genau.
Die Injury Lawyers, das ist ja echt ein wildes Volk.
Das ist
ein
sehr wildes Volk. Nein, es wäre theoretisch möglich gewesen, also mit diesem Abschluss, den ich in Los Angeles gemacht habe, hätte ich das kalifornische Bar Exam machen können. Das wäre dann nochmal quasi eine Prüfung obendrauf gewesen und dann hätte ich theoretisch in Kalifornien als Anwalt arbeiten können.
Aber nur in dem Country?
Nur in dem Staat, genau. Also du brauchst in Amerika in jedem Staat eine eigene Zulassung. Und du kannst als Foreign Lawyer, also als jemand, der aus dem Ausland kommt, und ein LLM macht, kannst du tatsächlich nur in Kalifornien oder in New York eine Zulassung bekommen. Und deswegen sieht man häufig bei deutschen Anwälten, die in Amerika waren, die dann sagen, sie haben noch eine Zulassung, die sind eigentlich immer in New York zugelassen. Weil fairerweise das New Yorker Bar Exam ein bisschen einfacher ist als das kalifornische. Hat Gründe, weil im kalifornischen musst du auch noch Constitution Law machen und so weiter. Ich hätte aber mit diesem Titel, den ich da erworben habe, mit diesem Abschluss, hätte ich eine Zulassung in Kalifornien bekommen können. Das habe ich nicht gemacht, weil fairerweise die meisten Leute, die sagen, ich bleib da, die spezialisieren sich halt auf Immigration Law. Die sagen halt, ich helfe Leuten, aus Europa kommen, hier in Amerika ein Visum zu bekommen, Fuß zu fassen, eine Company zu gründen, was auch immer. Das Feld ist auch so ein bisschen abgegrast. Also da gibt's ein paar sehr gute und auch ich kenne ein paar, die das gemacht haben. Ich war aber klar, das möchte ich, das ist irgendwie nicht mein Deal.
Nicht herausfordernd genug? Also das ist ja nur...
Ja, es eigentlich, ne? War irgendwie, wie gesagt, es war irgendwie nicht so meine Vorstellung von dem, was ich machen möchte. Und dann zu sagen, ich gehe als deutscher Anwalt in eine amerikanische Anwaltskanzlei, boah, ich meine, warum sollten die dich einstellen? Du bist kein Muttersprachler, du hast keine vertieften Kenntnisse. Ich meine, die Anwälte, die in den USA da anfangen, die haben ja 3 Jahre College und 3 Jahre Universität hinter sich. Das heißt, die haben ja doch noch einen etwas anderen Background und sind Muttersprachler. Also die Chance, dass du als deutscher Anwalt mit einem LLM in einer amerikanischen Anwaltskanzlei anfängst, die sind einfach super gering. Und deswegen, ich hab auch nie wirklich drüber nachgedacht, da lange zu bleiben. Irgendwann vielleicht mal, ist das auch durchaus nochmal ein Plan zu sagen, da verbringt man nochmal ein bisschen Zeit, aber mir war relativ klar, dass meine berufliche Zukunft auf jeden Fall in Deutschland liegt und dieser LLM ist schön, das ist einfach auch von vielen Kanzleien gerne gesehen, weil es zeigt, du hast irgendwie ein bisschen Zeit im Ausland verbracht, du hast irgendwie ganz solide Englischkenntnisse, du hast ein Grundverständnis davon, wie andere Kulturen funktionieren und das hilft einfach wahnsinnig in meinem Arbeitsalltag.
Naja, okay, kann ich mir vorstellen. Und dann hast du aber gesagt, also Richter, Notar, sowas alles, ist alles langweilig. Also weil theoretisch hättest du ja auch auf der anderen Seite setzen können.
Ja, total. Aber das ist das Schöne dann in dem Referendariat. Wie gesagt, bin dann aus LA wiedergekommen, habe dann dieses Referendariat angefangen. Das dauert 2 Jahre. Und dann bist du erstmal 4 Monate bei einem Richter und du bist 4 Monate bei einem Staatsanwalt. Du erlebst also so den juristischen Alltag aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Das ist dann ganz aufregend, weil du darfst tatsächlich als in der Zeit, in der du dann bei der Staatsanwaltschaft bist, Sitzungsvertretung machen. Das heißt, du kriegst schon als noch nicht ganz fertiger Jurist eine Robe um und darfst also beim Amtsgericht als Staatsanwalt auftreten. Amtsgericht insofern, weil du natürlich nur in also kleinere Straftaten da hast. Amtsgericht ist bis maximal 4 Jahre. Und deswegen machst du da nur halt irgendwie leichte Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, so das Übliche,
ja,
an kleinen Straftaten. Und du darfst aber eben schon in Robe da auftreten. Und das war natürlich, das hat mir gut gefallen. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie, das macht schon Spaß. Aber dieser ganze Behördenalltag drumherum,
das ist ein Killer, ne?
Das war einfach nicht meins. Und ich bin dann, wie gesagt, danach in eine große Anwaltskanzlei gegangen, habe da weitergemacht. Das fand ich ziemlich cool und bin dann nochmal in ein Unternehmen gegangen und habe noch 3 Monate in der Rechtsabteilung von einem großen Unternehmen in Essen gearbeitet. Das war auch spannend, aber da habe ich sofort gemerkt, das ist nicht meine Welt. Das ist.
Aber weil es dann nur um die einseitige Interessensvertretung geht, oder ist es nicht bunt genug? Oder
nee, es ist eine totale Katastrophe, weil diese großen Industrieunternehmen, so aus der Montanindustrie im Ruhrgebiet, die sind halt einfach so weit verzweigt und es gibt 1 Million Tochterfirmen und jede Tochterfirma hat einen Geschäftsführer, der sein eigener kleiner König ist und du bist als Vertreter der Rechtsabteilung, bist du halt immer der Buhmann, du bist immer der Spielverderber, weil du sagst, das geht nicht, das können wir so nicht, das ist zu teuer, das ist zu schlecht. Und es waren halt unendliche Meetings und Durfixes und das war überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Also ich habe wirklich, also spannender Einblick, total, und ich kann auch total verstehen, dass es Leute gibt, die da Spaß dran haben. Es war aber überhaupt nicht meins. Ich habe sehr schnell gemerkt, so Unternehmensjurist, zumindest in dem Umfang, war nicht meins. Und diese Arbeit in der Kanzlei, dass man sagt, du hast halt als Anwalt, stellst du dich vor deinen Mandanten und kämpfst für deinen Mandanten und versuchst irgendwie für den das Beste rauszuholen. Das hat mir einfach von der Arbeitshypothese von vornherein sehr gut gefallen.
Okay.
Und dann, ja, habe ich mich halt nach meinem zweiten Staatsexamen bei ein paar Kanzleien beworben und habe dann bei so einer klassischen englischen Großkanzlei angefangen und habe da dann Dispute Resolution gemacht und das mache ich seitdem. Habe dann zwischendurch einmal die Kanzlei gewechselt, bin jetzt seit 2020 in einer anderen Kanzlei.
Und das Feld ist das Gleiche. Bist du dann schon ein richtiger Spezialist? Also so, dass man sagt, du hast ein gewisses Kundenklientel, was du gerne vertrittst oder was du sehr erfolgreich vertrittst und du deswegen von der Großkanzlei auch eingestellt wirst? Oder ist man da austauschbar?
Also vielleicht
Kollegen hat man da so überhaupt?
Austauschbar sind wir sowieso alle. Leute, die sich was anderes einbilden, ist schwierig. Nein, aber
ja, ich weiß schon, was. Also du weißt aber, ich meine, so, also ne, irgendwann ist man ja auch ein Spezialist für irgendwas und
das würde ich schon sagen. Es ist so ein bisschen beides, weil es gibt ja einfach, vielleicht um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, wenn man sagt, du bist als Anwalt tätig, ist das ja auch, kann das ja sehr unterschiedlich sein. Es kann halt sein, dass du sagst, du bist Anwalt in einer 3-Mann-Kanzlei, Müller und Müller Rechtsanwälte am Kirchplatz 1, da machst du viel Verkehrsunfälle, du machst viel Versicherungsrecht und hast ein gutes Leben, alles fein. Du wirst aber wahrscheinlich nicht von dem General Counsel von einem DAX-Unternehmen angerufen, der gesagt hat, ey, wir haben in den USA für 750 Millionen Unternehmen gekauft und haben jetzt festgestellt, das ist alles schlecht. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Den Anruf kriegst du wahrscheinlich nicht, sondern was wird der machen? Der wird den Großkanzleipartner anrufen, mit dem der schon seit 5 Jahren Golf spielen geht und wird sagen, ey, lass uns das mal irgendwie zusammen machen. Wir müssen da mal tätig werden. Und natürlich, diese Großkanzleien haben einen Vorteil. Erstens sind sie international sehr vernetzt. Also ich arbeite jetzt bei Dentons. Wir sind nominell die größte Kanzlei der Welt. Wir haben irgendwie über 10.000 Berufsträger, über 250 Büros auf der ganzen Welt. Also es ist schon ein ziemlicher Tanker. Und das hilft natürlich, weil ich kann einfach den Kollegen in New York oder in Shanghai oder in Seoul anrufen und sagen, ey, pass auf, unser Mandant hat da eine Tochterfirma und die haben ein Problem. Hilf mir mal. Das kann der lokale Anwalt nicht.
Ist
aber auch nicht schlimm. Das.
Ja, ist schon klar. Aber
ich habe eine andere.
Ja.
Und natürlich die Spezialisierung, also wir sind, wie alle Großkanzleien, eine sogenannte Full-Service-Kanzlei, sprich wir bieten den Mandanten alles, was das Wirtschaftsrecht zu bieten hat an, sprich der kann zu uns kommen, wenn er ein Problem hat im Arbeitsrecht, der kann zu uns kommen, wenn er ein Problem hat im Steuerrecht, der kann zu uns kommen, wenn er ein Problem hat im Real-Estate-Bereich, der kann zu uns kommen, wenn der ein Problem hat, ja, you name it, also alles, was mit im Prinzip Wirtschaftsrecht
Patentrecht, hat, lalala, alles.
Patentrecht, Finanzierung, viel natürlich auch Corporate M&A, also ne, Unternehmenskaufverträge und so weiter. Dafür haben wir Spezialisten, die das alles machen. Und dann gibt's halt die Litigator oder die Dispute Resolution Lawyer, die ja immer nur also wir kommen ja immer nur ins Spiel, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ich habe immer gesagt, so meine Praxis ist so ein bisschen wie Schrottwichteln. Ich weiß nie, was ich bekomme. Ich weiß nur, es ist kaputt. Also es hat mich ja noch nie ein Mandant angerufen und hat gesagt, Herr Knecht, wissen Sie, dieses tolle Kraftwerksprojekt in Doha, das ist viel günstiger geworden, als wir gedacht haben. Es war früher fertig und es funktioniert alles genauso, wie es soll.
Ja.
Den Anruf habe ich noch nie bekommen.
Verklagen Sie den jetzt mal, weil das ist mir zu
glatt. Genau, es ist mir einfach, es ist zu glatt, da kann irgendwas nicht stimmen, es ist zu glatt gelaufen. Das ist mir noch nie passiert. So, sondern der Anruf ist ja immer, hier ist irgendwas, wir müssten jetzt mal, wir haben hier so einen doofen Brief bekommen. So. Und dann kommen wir. Und dann musst du halt gucken, worum geht's. Und worin wir Spezialisten sind, ist halt die Frage, wie löse ich diesen Konflikt? Das kann inhaltlich völlig unterschiedliche Dinge sein. Es kann sein, dass dich jemand anruft, ganz klassisch, das sind dann sogenannte Post-M&A-Streitigkeiten. Unternehmen A verkauft Unternehmen B und stellt nach einem halben Jahr fest,
weil da ist irgendwie,
da ist irgendwas.
Ja, ja.
Und das kann, aber das ist irgendwas, kann sein, die haben uns falsche Zahlen in der Due Diligence gegeben. Wir haben, sind also von völlig anderen Sachen ausgegangen. Da sind auf einmal Haftungsrisiken aufgetaucht. Das kann aber auch sein, wir haben drei Unternehmen gekauft und haben jetzt festgestellt, bei dem einen Unternehmen ist der ganze Boden mit Altmetallen verseucht. Jetzt, das haben die uns halt nicht gesagt. Oder das kann sein, wir haben festgestellt, auch solche Fälle haben wir schon gehabt, die haben uns tatsächlich belogen. Also die haben uns einfach bewusst zum Beispiel Informationen vorenthalten. Gibt's auch. Dann hast du gleichzeitig auch noch ein strafrechtliches Thema, aber das ist natürlich die Frage, was machst du jetzt? Es kann aber auch sein, dass dich ein großer Automobilhersteller anruft und sagt, guck mal, wir haben einen Zulieferer, der liefert uns, ich denke mir jetzt was aus, Getriebeschrauben. Und jetzt haben wir festgestellt, wir haben diese Schrauben, um unser Getriebe ins Auto zu bauen, verbaut und haben jetzt festgestellt, die halten alle gar nicht, sondern es besteht jetzt die Gefahr, dass bei 5000 produzierten Fahrzeugen die Getriebe rausfallen. Was machen wir denn jetzt? Das ist so, okay, und dann musst du halt irgendwie, musst du halt anfangen, das aufzuarbeiten, musst Informationen sammeln und musst dann eine Strategie entwickeln, wie gehe ich jetzt vor? Und das geht grundsätzlich in drei verschiedenen Varianten. Du kannst natürlich versuchen, den Leuten außergerichtlich zu helfen, sprich, du schreibst dann mal die Gegenseite an, triffst dich mit denen, redest mal, versuchst da eine Lösung zu finden. Wenn das nicht klappt, ist halt die Frage, dann muss ich irgendeiner Form von Verfahren einleiten. Das heißt, ich schreibe eine Klageschrift oder die Mandantin wird gerade schon aktiv verklagt. Dann musst du eine Verteidigungsstrategie entwickeln. Oder, und das ist halt auch Teil meines Spezialgebietes, sind die sogenannten Schiedsverfahren. Es kommt relativ häufig vor, dass wenn sich große Industrieunternehmen streiten, dass sie das nicht vor öffentlichen Gerichten machen. Also die rennen jetzt nicht zum Landgericht nach Essen und sagen, hier ist die Klage, sondern die haben sich in den Verträgen, aus denen sich der Streit dann entwickelt, bleiben wir mal bei einem Unternehmenskaufvertrag, darauf geeinigt, dass, wenn sich aus diesem Vertrag ein Streit entwickelt, klären wir das vor einem unabhängigen Schiedsgericht. Diese Schiedsgerichte sind Gerichte, die dann häufig mit drei Leuten besetzt werden. Jede Partei benennt einen Schiedsrichter, die einigen sich gemeinsam auf den Vorsitzenden. Und das ist so ein bisschen so, dass man sagt, das ist quasi dann ein Streit unter Profis, weil es ist halt nicht der Landrichter, der sich vielleicht noch nie mit Getriebeschrauben auseinandergesetzt hat,
ja, okay,
sondern kann dann eben sozusagen Anwälte dir aussuchen, die für dieses Thema Spezialisten sind. Wir arbeiten relativ viel im Bereich von Construction, sprich, das sind große Industrieanlagen, bei denen irgendwas schiefgelaufen ist, und dann suchst du dir halt drei Anwälte aus, oder die Parteien einigen sich dann auf drei Leute, die eben in diesem Bereich Spezialisten sind. Das erleichtert die Arbeit für alle, weil du häufig Dinge nicht so in der Tiefe erklären musst, wie vielleicht einem Landrichter, der in seinem Leben noch nie über ein Stahlwerk nachgedacht hat oder was auch immer.
Ja, ja, okay. Sinn. Und du hast ja diese Öffentlichkeitssicht nicht.
Genau, du hast die Öffentlichkeitssicht nicht. Es gibt also durchaus gute Gründe, warum man sagt, man einigt sich auf dieses Schiedsverfahren. Es ist dann häufig so, dass die Parteien sich eben auch auf ein anwendbares Recht einigen. Sprich, ich habe auch schon Schiedsverfahren mitgeführt, die zum Beispiel Schweizer Recht unterlagen. Das wird dann lustig, weil du musst dich dann tatsächlich teilweise in völlig neue Rechtsordnungen einarbeiten. Auch da ist es natürlich wieder hilfreich, wenn du Kolleginnen und Kollegen hast, die du einfach anrufen kannst und sagen kannst,
in Zürich wahrscheinlich, oder? Wo ist das Büro?
Und in der Schweiz haben wir kein Büro.
Aber ach, was ist denn da los? Oh Mann, Explosion.
Das ist eine andere Geschichte. Es gibt ganz wenig Großkanzleien, die in der Schweiz ein Büro haben, aber das hat andere Gründe.
Ist das nur, dass die Schweiz das nicht zulässt? Oder
die Schweiz ist erstens ein ziemlicher Closed Job. Also es gibt so ein paar lokale Großkanzleien in der Schweiz, die eigentlich alles machen.
Ja.
Und es gibt so ein paar Boutique-Kanzleien, die sich da auch sehr spezialisiert haben. Und es ist so ein sehr kleiner, umkämpfter Markt. Es passiert häufig, dass zum Beispiel Zürich als Schiedsort gewählt wird. Also mal fiktiv, ein deutsches Unternehmen schließt einen Vertrag mit einem französischen Unternehmen und die sagen, wir vereinbaren in diesem Vertrag, wenn wir uns streiten, dann machen wir das von einem Schiedsgericht. Der Schiedsort ist in einem neutralen Ort, in Zürich zum Beispiel, und unterliegt Schweizer Recht, damit sozusagen keine der Parteien benachteiligt oder bevorteiligt wird.
Ist das Schweizer Recht im Vergleich zu allen anderen Rechten vergleichbar oder
es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Es gibt so ein paar Dinge. Also wir haben zum Beispiel wir haben in Deutschland ja ein Riesenthema mit so AGB-Kontrollen. Also die Frage, wenn ich als Unternehmer einem Verbraucher einen Vertrag vorlege, dann, und das ist ein Vertrag, der für viele Einzelfälle vorgesehen ist, dann unterliegt der ja so einer sehr strengen Kontrolle von den Klauseln, die ich da verwendet habe. Und diese AGB-Kontrolle gibt es zum Beispiel in der Schweiz nicht. Also das Schweizer Recht hat keine so eine strenge AGB-Kontrolle. Aber das passiert durchaus häufig. Es gibt aber auch genug Verträge, wo du sagst, es ist dann halt deutsches Recht. Diese Schiedsverfahren haben dann auch nochmal eine eigene Prozessordnung. Es gibt also eine deutsche Institution für Schiedsverfahren, die DIS. Und die gibt ein Regelwerk vor, wie diese Prozesse zu führen sind. Und da kommen wir wieder zu deiner Anfangsfrage. Für natürlich genau solche Dinge sind wir Spezialisten, weil wir eben schon eine ganze Menge von diesen Verfahren geführt haben. Das heißt, wir wissen, wie funktionieren diese Regeln. Es gibt dann auch noch die Hongkong Arbitration Rules. Es gibt auch ein New Yorker Set von Regeln. Und darauf können sich diese Parteien eben im Vorhinein einigen, dass sie sagen, wenn wir
aber das ist dann im Vertragswerk geeinigt. Das heißt, alle Parteien wissen, wenn es zum Streit kommt, dann regeln wir das unter den und den Bedingungen.
Genau.
Das heißt, du bist aber gar nicht so oft im Gericht unterwegs, folgedessen.
Ich bin relativ viel im Gericht unterwegs, weil wir eben nicht nur Schiedsverfahren machen. Diese Schiedsverfahren sind häufig sehr, sehr große Verfahren, die sehr lange dauern, wo man dann in der Regel ein Hearing hat. Dieses Hearing kann dann auch über mehrere Tage gehen, weil man vielleicht Zeugen oder Experten hören muss oder was auch immer. Das ist aber, also dass dann da das Hearing passiert, ist dann ein Teil von einem sehr langen Verfahren. Wir betreuen aber natürlich auch noch ganze Menge regulärer Verfahren vor eben den staatlichen Amtsland- und Oberlandesgerichten. Und da kommt es natürlich häufiger oder öfter zu Terminen. Und deswegen bin ich halt auch relativ viel unterwegs, weil wir natürlich im ganzen Bundesgebiet Mandanten haben und Mandanten vertreten. Und das kann dann schon mal, es gibt dann auch Wochen, wo ich montags einen Termin am Oberlandesgericht in Schleswig habe und mittwochs einen Termin am Oberlandesgericht in Dresden. Und das sind dann eben so Wochen, wo du dann siehst, dass ich viel in der Bahn oder im Flugzeug sitze.
Nur unterwegs bist, genau, richtig. Hast du schon Hornstatus eigentlich?
Nee, noch nicht. Das wird auch mit innereuropäischen Flügen ziemlich schwierig.
Ja, du musst die Schiedsverfahren dann international.
Ja, das ist natürlich dann schön, wenn man irgendwann einen Streit hat und man sieht dann, Schiedsort ist New York oder Singapur oder so weiter. Das kommt aber leider nicht so häufig vor, weil natürlich auch die, ja, und fairerweise hat natürlich auch da Covid einen großen Einfluss gehabt. Ich habe auch schon Schiedsverfahren geführt, wo wir am Ende ein virtuelles Hearing gemacht haben.
Ah, okay.
Wo wir also gesagt haben, wir machen das komplett virtuell. Das ist ganz spannend, weil man natürlich dann auch, wenn man da sagt, man vernimmt Zeugen, muss man natürlich sicherstellen, dass der Zeuge auch in einem Raum vernommen wird, wo jetzt nicht von außen irgendwie Einfluss auf ihn genommen wird. Also wenn man jetzt überlegt, du hast einen Zeugen von der Gegenseite und der sitzt jetzt in einem Raum, wie stellst du denn sicher, dass da nicht im Off sozusagen noch ein Anwalt sitzt, der immer so macht, also ich winke jetzt mit den Händen, oder der immer Schilder hochhält, wo drauf steht, das dürfen sie jetzt gerade nicht sagen. Wir haben das mal gemacht in einem Verfahren, auch da hat sich's wieder sehr ausgezahlt, dass wir Büros auf der ganzen Welt haben. Sollte ein Zeuge vernommen werden aus den USA. Wir hatten, Schiedsort war in Frankfurt. Wir haben uns also alle in Frankfurt in einem großen Konferenzraum getroffen. Das Schiedsgericht, also das Tribunal, die Gegenseite und wir. Und haben gesagt, was machen wir jetzt mit dem Zeugen? Lassen wir den jetzt einfliegen, nur für diese eine Aussage. Dann haben wir uns darauf geeinigt, nee, den vernehmen wir jetzt virtuell. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Zeuge der Gegenseite. Dann machen wir folgenden Deal. Wir stellen in unserem Büro in Atlanta einen Büroraum zur Verfügung. Da kann der dann hin und kann seine Aussage machen. Das heißt, wir können also quasi kontrollieren, dass der alleine in diesem Raum sitzt. Und das hat gut geklappt. Das hat gut funktioniert. Okay. Und auch da hat, also wie gesagt, und das ist was, was natürlich durch Covid einfach viel selbstverständlicher geworden ist.
Naja, ist richtig. Macht ja auch Sinn. Also so einfach Prozesskosten, tralala. Ich meine, ob da jetzt einer für einen Satz oder für eine Stunde Aussage.
Schon alles teuer genug, genau.
Einmal ist schon teuer genug, genau.
Ja.
Ja, aber ist ja spannend. Also am Ende des Tages großes Business, aber du hast auch kleinere Kunden.
Ja, um das vielleicht noch mal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen. Also wir sind Spezialisten für die Frage, wie löse ich Probleme und wie löse ich schwierige Situationen. Wenn es aber um die Frage geht, was steht da materiell hinter, dann sind wir eben schon ziemliche Generalisten. Also ich habe mich auch schon mit Leuten über, das waren dann auch durchaus kleinere Mandanten zum Beispiel, gestritten über die Frage, wie viel Miete muss denn ein Gastronom während der Corona-Zeit zahlen? Also wir haben letztes Jahr Verfahren gemacht, wo es um jemanden ging, der hatte in der Stadt in NRW ein, zwei Gewerbeimmobilien, und da saßen Gastronomen drin, die sich fairerweise nicht so richtig korrekt verhalten haben, und die haben einfach gesagt, jetzt ist Corona 2019, 2020, wir zahlen jetzt nichts mehr. Wir haben einfach aufgehört zu zahlen. Und dann war es irgendwann vorbei und haben sie wieder angefangen zu zahlen. Dann ist die Frage, ich habe jetzt irgendwie 2 Jahre keine Miete bekommen, so, was machen wir denn jetzt? Und dann musst du dich halt, weil die waren überhaupt nicht bereit, sich irgendwie auf irgendwas zu einigen, musst du dich halt streiten. Und solche Verfahren haben wir auch. Und deswegen, wie gesagt, was so ein bisschen Inhalt des Rechtsstreits ist, wie gesagt, es bewirkt sich alles irgendwie im wirtschaftsrechtlichen Content oder im wirtschaftsrechtlichen Umfeld. Aber es passiert sehr häufig, dass ich mich einfach in völlig neue Rechtsgebiete eindenken darf und muss. Und das macht es aber auch gerade spannend. Und das macht es für mich halt so aus.
Okay, das heißt, du kriegst da jetzt was vorgelegt und dann heißt es, das kommt ja wieder deinem Skills gut am Ende des Tages. So, okay, ich habe noch nie Bass gespielt. Ich werde jetzt Bassist einer Band übrigens. Ist so wie, genau. Wir haben jetzt hier Sonderrecht, Mietrecht, tralala, genau. Corona-Recht. Ich lese mich mal schnell ein.
Genau, und das können Fälle sein, wie gesagt, das können von Industrieanlagen über Getriebeschrauben, über Fragen des Bundesbodenschutzgesetzes sein, weil auf einmal Leute Altlasten oder irgendwelche Metallreste in einem Boden finden, bis hin zu E-Scootern und der Frage, was passiert eigentlich, wenn jemand dir die nicht zurückgibt oder so. Es kann also wirklich alles sein. Und jede Form von Industrieunternehmen oder Unternehmer kann irgendwie zu uns kommen, wenn er sagt, ich habe jetzt hier ein Problem, wie können wir das lösen?
Ja, das ist ja spannend.
Ja.
Und wie viele Kollegen hast du hier in Deutschland?
In Deutschland sind wir weit über 100 Anwälte in meinem Bereich. Also wir haben im Prinzip bei Dentons zwei große Dispute Resolution Teams. Das eine sitzt in Düsseldorf, das andere sitzt in Frankfurt. Und wir sind, glaube ich, in Düsseldorf sind wir jetzt 9 Leute und in Frankfurt sind wir ein bisschen mehr, ich glaube 10 oder 11.
Okay.
Die eben aber nur in diesem Bereich arbeiten. Also alleine am Standort in Düsseldorf haben wir, glaube ich, in der Kanzlei jetzt knapp 40 Anwälte.
Wo sitzt die Kanzlei?
Im Kühlquartier.
Ah, okay. Und dann ist so eine, in so einer großen Kanzlei, da gibt's auch immer, also wenn man diese Fernsehsendungen, da kommst du so als kleiner Knecht da rein.
Witzig, ja. Witzig.
Witzig. Und dann musst du, irgendwann ist so Senior, was bist du? Du bist jetzt schon Senior?
Ich bin Senior Associate, genau.
Genau. Und danach kommen noch 5 Stufen? Oder
wie viel kommt? Nee, es ist nicht so schlimm wie bei den Wirtschaftsprüfern, aber es gibt im Prinzip in diesen ganzen Großkanzleien ein relativ ähnliches Karrieremodell. Wie du schon sagst, du fängst an, dann bist du Associate. Das heißt dann, es gibt diese Abstufungen können bei Kanzleien sehr variieren. Es gibt zum Beispiel auch Kanzleien, die haben einen Junior Associate, einen Associate, einen Senior Associate und Managing Associate. Das hat sich in den letzten Jahren sehr aufgeblüht, um die Leute einfach auf den einzelnen Karrierestufen ein bisschen länger halten zu können.
Ja, logisch.
Also bei uns ist es so, du fängst als Associate an, dann wirst du irgendwann Senior Associate, dann wirst du Counsel und dann wirst du Partner. Es gibt aber auch viele Kanzleien, bei denen ist zum Beispiel diese Counsel-Position so eine Art von Alternativweg. Das heißt, es ist klar, du wirst nicht Partner, weil du es nicht willst, weil du das Business nicht hast, keine Ahnung. Dann kannst du aber hierbleiben und kannst einfach glücklicher Counsel sein. Verdienst gutes Geld, machst gute Arbeit und ist alles fein. Und eben bei manchen, wie gesagt, bei manchen Kanzleien ist das ein notwendiger Schritt, um Partner zu werden, dass du 1-2 Jahre als Counsel gearbeitet hast. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Kanzlei ihren Karrierepfad so gestrickt hat. Aber bei uns ist es so, Senior Associate, wirst dann Counsel und dann Partner. Und das Besondere, was ich so ein bisschen mitmachen durfte, war, dass wir dieses Büro in Düsseldorf erst 2019 aufgemacht haben. Das ist eine super Zeit, warum ein Büro aufzumachen.
Mega.
Und meine beiden Chefs haben auch diese, waren also quasi mit bei der Gründung dieses Standorts dabei und haben mich als ihren ersten Associate dazugeholt. Und wir haben dann quasi, oder ich hatte das große Glück, dass ich quasi mit den beiden zusammen dieses Team aufbauen durfte und konnte und dabei sein durfte. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich, glaube ich, als relativ junger Anwalt schon einen ziemlich tiefen Einblick in so Partnerentscheidungen bekommen habe. Also die haben mich halt einfach überall mitgenommen. Ich habe mit in den Calls gesessen, ich habe alles irgendwie mitbekommen.
Ja, das ist ja stark.
Ich bin da auch total dankbar drauf. Und also wir haben auch dadurch, glaube ich, ein sehr, sehr offenes Verhältnis zueinander, was ich sehr, sehr schätze und wofür ich wirklich sehr dankbar bin, dass ich da so tiefe Einblicke bekomme. Und einfach mal zu erleben, wie man in so einer Großkanzlei ein Team aufbaut, ist ziemlich einmalig, weil, wie gesagt, die meisten Großkanzleien haben hier ein Büro. Das heißt, wenn ich als angestellter Anwalt in das Team komme, dann gibt es dieses Team schon seit 15, 20 Jahren und du bist halt einfach kommst in eine sehr gefestigte
Struktur. Ja.
Aber wir konnten uns halt mit Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel, wie möchten wir eigentlich, dass unsere Schriftsätze aufgebaut sind? Also klar gibt es ein Schriftsatzmuster, ein House-Style, wie unsere Dentons-Schriftsätze aussehen. Aber natürlich können wir sagen, ey, wenn wir jetzt ein Schiedsverfahren führen, dann hat das zum Beispiel dieses und dieses Format. Und das war total schön, dass ich bei dieser Entwicklung von diesen Sachen einfach mit dabei sein durfte. Und das hat mir schon ein paar Insights gegeben, die man, glaube ich, sonst so als junger Anwalt eher nicht bekommt.
Okay, das heißt aber, du bist da fest im Sattel und
ich fühle mich da sehr wohl, ja.
Wunderbar.
Kann man nicht anders sagen, auf jeden Fall.
Sehr schön, freut mich. Aber jetzt lebst du natürlich, du hast gerade gesagt, es ist der große Vorteil, dass man in so einer großen Kanzlei ist und da halt auf so seine Buddies in den anderen Ländern zugreifen kann. Also das ganze Netzwerkthema irgendwie. Mhm. Jetzt bist du irgendwie bei den Boys auch dabei. Was ja witzig ist, ja, ist ja kein Netzwerk, das ist jetzt natürlich so eine Floskel, aber am Ende des Tages geht es ja doch darum, irgendwie, wie kann man so die Dinge sich so zusammenziehen. Wie wichtig ist dir das oder wie flickst du das, sowas? Also ich meine, du hast ja deinen Vorteil dadurch im Geschäft jetzt dadurch, dass du einfach weißt, wen kann ich anrufen oder wie kann ich das regeln. Das muss man auch spielen können am Ende des Tages, weil
ja, klar. Ne,
doof ist ja der, der es nicht sieht.
Also das ist relativ einfach. Ich habe mir irgendwann festgestellt, nachdem ich jetzt so 3-4 Jahre da gearbeitet habe, und wir haben fairerweise auch eine ziemlich hohe Pace. Also klar, das sind häufig Tage, die haben 14-15 Stunden. Das kommt schon vor, und es ist auch häufig, dass du natürlich am Wochenende, das siehst du dann ja auch manchmal, dass natürlich dann irgendwie du halt am Sonntag wieder los musst irgendwie, weil Montag ist halt Gerichtstermin in Dresden. Dann kannst du dann nicht Montagmorgen hinfahren, sondern dann musst du dich halt Sonntagmittag auf die Reise machen. Und natürlich hast du eine gewisse Pace, du hast irgendwie eine gewisse Arbeitsmenge, die du so abzuarbeiten hast oder die du einfach arbeitest. Und das werden alle Leute kennen, die in ihrem Leben irgendwie viel arbeiten. Dann, das verändert natürlich auch so ein bisschen deine Sicht auf viele Dinge, und das verändert auch dein Verhältnis zu vielen Leuten. Und natürlich fängt man an, sich dann vielleicht auch Leute zu suchen, die da ein Verständnis für haben, weil es vielleicht einfach Leute gibt, die sagen, naja, ich mache halt meinen Job und ich bin damit happy und ich möchte halt 9-to-5 arbeiten und das ist genau mein Ding und damit habe ich Spaß, was auch total cool ist und was absolut in Ordnung ist. Aber wenn du denen dann sagst, ja, sitzt aber jetzt vielleicht um 11 noch manchmal am Schreibtisch, es kommt selten vor, aber es gibt einfach Tage, wo es halt vorkommt.
Naja, wenn irgendwo Termin drauf ist, dann, oder du hast so eine Eilsache wie mit der,
genau,
dann, China, da dann, muss man halt also dran arbeiten.
Das passiert selten, aber es passiert.
Ja.
Und es gibt halt Leute, die sagen, nee, wieso, du hast doch eigentlich seit 18 Uhr Feierabend. So, nee, habe ich nicht. Und deswegen, man sucht sich natürlich irgendwie Leute, die vielleicht dafür auch ein Verständnis haben und die vielleicht mit dir nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene kommunizieren können. Und ich habe das schon gemerkt, dass sich natürlich auch mein Freundeskreis irgendwie dadurch ein bisschen entwickelt und geschiftet hat und dass man eben einfach Leute sucht, mit denen man eine gewisse Schnittmenge hat mit dem, was man so macht und tut. Das sind wenig Juristen, ich bin mit sehr wenig Juristen befreundet, aber einfach Leute, die halt irgendwie vielleicht eine ähnliche Pace oder eine ähnliche Vorstellung haben von dem, was sie im Leben so machen wollen. Und klar, man ist dann irgendwie auf der Suche und irgendwann fragt man sich, ja, mit wem verbringe ich denn so meine Zeit und mit wem nicht? Und ich habe das ja, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Dann fragt man sich halt, was mache ich jetzt? Gehst du jetzt Golf spielen oder gehst du jetzt in die Partei oder gehst du zu Rotary oder keine Ahnung? Das habe ich alles ausprobiert und ich fand das alles ziemlich furchtbar, weil erstens kann ich nicht gut Golf spielen und zweitens Dito. War ich bei allen möglichen anderen, wie formuliere ich das jetzt, sozialen Netzwerken, keine Ahnung, ich fand das alles immer ziemlich furchtbar und habe gedacht, das ist einfach nicht meine Welt. Und dann bin ich halt über ein paar Leute auf die Boys aufmerksam geworden und habe gedacht, irgendwie sieht das interessant aus, irgendwie fand ich das, hatte das einen guten Vibe, würde man heutzutage, glaube ich, sagen. Und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, mit Frank, mit Mario und so, und habe mir das angehört und gedacht, na, es klingt irgendwie alles gut. Und hab dann mich irgendwann mit Manuel getroffen in Dortmund und wir haben einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geredet und ich fand das toll, was der mir erzählt hat. Und irgendwie habe ich gesagt, das gefällt mir. Und dann bin ich zu meinem ersten Gathering mitgekommen, da war ich natürlich noch kein Member, das war, als wir, ich weiß, da warst du glaube ich auch dabei, als wir mit der Weißen Flotte dann
ja, über mega.
Die geschippert
sind. Ja, ja, ja.
Und ich habe das halt echt so wahrgenommen, dass ich da hingekommen bin und ich kannte ja niemanden. Und das war überhaupt nicht schlimm, weil auf einmal Leute zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ey, und wer bist du? Cool, was machst du? Und ich das Gefühl gehabt habe, wow, die interessieren sich für mich. Und ich bin nach Hause gefahren und ich hatte wirklich ein echtes gutes Gefühl und habe gedacht, ich habe einen total schönen Nachmittag gehabt mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Und das hat sich halt so fortgesetzt und das war bis jetzt eigentlich bei jedem Gathering, was wir gemacht haben, so, dass ich nach Hause gefahren bin und gedacht habe, boah, es war ein richtig guter Abend. Mhm. Und also ich erinnere mich noch, keine Ahnung, neulich waren wir in Bochum bei den Teppichen.
Das war auch gut, ja.
Dass wir dann noch oben in dieser völlig absurden Kantine da gestanden haben, was eine total geile Location war. Ich habe das mega gefeiert und bin aber auch da nach Hause gefahren und gedacht, es war so ein guter Abend und ja, habe mich gerade letzte Tage noch mit Raphael Stauber getroffen, den ich auch über die Boys kennengelernt habe. Und es bilden sich einfach echt tolle Beziehungen und es macht einen Riesenspaß. Und ich betrachte das für mich weil du gerade gefragt hast, was kann ich da für Nutzen ziehen? Ich freue mich, und das habe ich ja auch gesagt und das habe ich auch schon ein bisschen praktiziert, es können mich immer alle anrufen und sagen, ey Julian, pass auf, ich habe da eine Frage und ich habe da ein Problem. Und dann kann ich natürlich mit meinem juristischen Wissen, was ich so habe, versuchen, bestmöglich zu helfen. Oder ich kann dir sagen, pass auf, ruf den und den an oder frag besser den und
das
den.
Hilft ja auch, wenn
das ist nämlich auch was,
hat, ne?
Das ist nämlich auch was, was ich Leuten immer wieder sage. Es gibt einfach ganz viele Leute, und das machen auch viele Leute, die irgendwie gründen, Firmen aufbauen, die sagen, ja, wir haben da unseren Familienanwalt, der macht das. Nee, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar verkehrt, weil der Familienanwalt, den du hast, der ist ja vielleicht Fachanwalt für Strafrecht. Aber du hast jetzt ein Unternehmen gegründet und hast jetzt das erste Mal Problem mit einem Mitarbeiter, willst den vielleicht loswerden oder der Mitarbeiter verklagt dich jetzt oder keine Ahnung, dann gehst du bitte nicht zu dem Fachanwalt für Strafrecht, sondern du suchst dir einen Profi in deinem Bereich. Das ist wie beim Arzt. Ich gehe auch nicht mit einem gebrochenen Arm zum Zahnarzt, sondern ich gehe zum Zahnarzt, wenn mir die Zähne wehtun. Und deswegen kann ich dann vielleicht, wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier eine Frage und oder ich habe jetzt hier ein Problem, kann ich dir erstens eine Einschätzung geben und ich kann dir vielleicht sagen, pass auf, damit würde ich zu dem und dem gehen oder damit würde ich dir raten, dass du das und das machst. Und klar, wenn das irgendwas ist, was wir abbilden können, können wir es natürlich auch machen. Fairerweise ist natürlich ein Großteil unserer Mandanten sind eben große Industrieunternehmen,
die
große Rechtsabteilungen haben. Weil natürlich, ne, so eine Anwaltskanzlei wie die unsere kostet auch ein bisschen Geld. Wir rechnen in der Regel natürlich auf Stundenbasis ab und ich sehe dieses Netzwerk für mich null als Opportunity, um irgendwas von mir zu verkaufen, sondern ich sehe dieses Netzwerk für mich, um mit Leuten eine gute Zeit zu haben.
Das ist schön, da haben wir nämlich einen gemeinsamen Nenner, weil ich bin ja auch relativ spezialisiert.
Ja.
Und erwarte jetzt nicht, dass ich irgendwie einen neuen Sternekoch jetzt finde, irgendwie, der bei uns da zu Hause noch so rumgekocht hat. Ja, ich weiß halt, ich habe noch nicht bei dir gegessen, aber das sind so Dinge, dass du halt nicht mit so einer Business-Erwartungshaltung in irgendwelche Dinge reingehst, sondern du hast immer eine gute Zeit, da gebe ich dir recht. Also auch im Ruhrgebiet, Props geht raus, ich bin super gerne da als der Düsseldorfer. weil der Vibe da halt auch nochmal so ein super Leisure Easy ist.
Ja.
Und ich gehe auch immer schlauer nach Hause. Ich habe irgendjemanden kennengelernt, mit dem ich noch nicht vorher geredet habe. Oder ich bin irgendwie, ich lerne was Tolles oder ich irgendeine geile Geschichte, die ich vorher nicht gehört habe. Und du gehst nach Hause und denkst dir so, okay, heute mal wieder irgendwie mal wieder was gelernt. Ne?
Ja, und es hat irgendwie eine Form von Offenheit, die mich auch echt überrascht hat. Und ich weiß gar nicht, in einer der letzten Episoden darüber gesprochen, ne, wenn man irgendwie darüber redet, du bist als junger Mensch, kommst dann in so eine Position, wo du irgendwie viel arbeitest, viel Verantwortung hast, das macht ja auch was mit einem. Und es gab auch bei mir Situationen, wo ich dann an einen Punkt gekommen bin und gesagt habe, das ist vielleicht auch psychisch gerade nicht so richtig gut, was hier passiert und vielleicht suchst du dir jetzt mal jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, kannst das dann Psychologe oder Coach oder was auch immer nennen. Und das war ganz interessant zu sehen, wie zum Beispiel auch das Umfeld oder Leute, die man schon lange kennt, darauf reagiert haben, wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt irgendwie einmal die Woche zum Psychologen und spreche mit dem mal darüber, wie es mir eigentlich mental so geht. Dass das dann teilweise schon auf irgendwie Unverständnis gestoßen ist, von wegen, wieso, du hast doch keinen an der Murmel, warum machst du das? Ja. Und das fand ich bei den Boys eben so interessant, dass ich, glaube ich, tatsächlich in meinem allerersten Gathering, wie gesagt, du kennst da niemanden. Und auf einmal habe ich mit jemandem darüber gesprochen, dass ich irgendwie in meinem dritten oder vierten Berufsjahr an einen Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, ich brauche mal ein bisschen Hilfe psychologisch. Das sind teilweise Dinge, die habe ich mit meinen engsten Freunden nicht besprochen. Und da habe ich dann echt gedacht, wow, wenn diese Stimmung auf diesen Events das aus mir herausholt, dass ich mich auf einmal hier so öffnen möchte, dann fand ich das ziemlich beeindruckend und habe das irgendwie sehr positiv wahrgenommen.
Ja, gebe ich dir recht. Deswegen ist ja auch das, was du gesagt hast gerade, wenn du das so ansprichst und dann dieses Unverständnis, du hast doch keine eine Murmel, aber wie viele Leute mir hier gegenüber sitzen, die das schon mal mitgemacht haben oder sagen, das muss sein, wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann hol dir jemanden oder so. Das finde ich beeindruckend. Und diese Offenheit ist auch, das ist ein bisschen das, was ich immer wieder als Safe Space auch für mich sehe. Ich weiß halt, ich komme irgendwo hin und da kann ich auch manchmal einfach sagen so, ja, läuft gerade so oder so. Also man kann die Wahrheit sagen, man muss jetzt kein Show-off machen,
ja.
weil dafür ist dieser Kreis einfach zu intim, zu klein und zu ja, like-minded.
Ja.
Und das finde ich sehr angenehm, ehrlicherweise.
Total.
Das, was du gesagt hast, ist so, du denkst ja irgendwann, also manchmal hat man so Momente, da erzählt einer was und ich denk so, what the fuck, hat er das gerade erzählt?
Ja.
Ich bin nicht sein bester Freund. Aber ja. Das sind so sehr intime Dinge, die dann einfach ganz normal aufgehört. Und ich weiß, okay, der hat das jetzt gesagt und ich werde das niemandem weitersagen, aber ich fühle mich geehrt, dass ich vielleicht was sagen konnte oder auch nicht, ja, dass man aber an so einem Prozess einfach teilhaben kann, ja, dass man zuhört. Und wir haben das in diesem Word-Café, an dem Wachstumstag in dem ersten Teil gehabt, sich mal gegenüber hinzustellen und einfach 2 Minuten monoton, jemand hat ein Problem und erzählt davon und der andere hört einfach nur zu und sagt nichts, außer zuzuhören. Mhm. Aktives Zuhören. Alter Schwede, ist mir das schwer gefallen, weil du natürlich, du hörst was und denkst dir so, ich möchte jetzt sagen, ja, cool, nein, habe ich auch schon mal, weißt du so, aber einfach mal zuhören, Alter Schwede, das ist auch eine Disziplin.
Ja, und ich finde das wirklich bemerkenswert, weil, wie gesagt, natürlich habe ich jetzt auch schon mit ein paar Jungs Kontakt gehabt, die mich dann angerufen haben und gesagt haben, ey, pass auf, ich habe das und das und das Problem, wo ich echt gedacht habe, wow, ich finde das irgendwie auch eine Auszeichnung, dass du damit jetzt zu mir kommst, weil das ist was, was vielleicht unangenehm ist, was auf geschäftlicher, auf persönlicher Ebene irgendwie gerade dich sehr bewegt und was dir vielleicht Sorgen bereitet. Und damit kannst du völlig offen einfach zu mir kommen. Und wir haben, glaube ich, auch in allen Fällen immer eine gute Lösung gefunden. Aber das fand ich schon beeindruckend. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, so soll es ja sein. Am Ende des Tages lebt man ja vom Geben, nicht vom Nehmen. Das ist ja so ein bisschen das Motto bei uns. Und das ist ein fucking Boomerang, kann ich dir sagen. Also es kommt immer zurück. Ich meine, so viele Stunden, wir haben gerade schon mal eben im Vorfeld darüber diskutiert, was so ein Podcast am Ende des Tages an Arbeitsleistung auch abfordert. Aber ich mache das A, um Menschen wie dich einfach auch einem gewissen Publikum, einer Audience, die ja auch wächst und die nicht nur intern ist, sondern auch sehr viele externe Hörer hat, einfach auch mal zu zeigen, wen es so gibt und welche Wege wir so haben. Und andere lernen dich kennen und ich lerne dich kennen. Das finde ich das viel Spannendere dran, dass ich manchmal so hier so Gäste habe, wo ich dann denke so, wir haben so viel gemeinsam und kommen aber aus völlig unterschiedlichen Welten.
Dabei haben wir noch gar nicht über Gastronomie
geredet. Nein, wir haben noch gar nicht über Gastronomie geredet. Und das ist ja ein Thema, weil du netterweise, also
Julian. Gut, viel gerne für die, gern geschehen für die Überleitung.
Genau, weil ich habe ja letztes Mal, als ich mit Stefan Scholz hier gesessen habe, der hat ja seinen Gin mitgebracht. Und dann habe ich ja gesagt, Leute, nehmt euch ein Beispiel und bringt was zu saufen mit. Julian hat sich natürlich dran gehalten, mit einem Sekt. Und jetzt spannen wir den Bogen vielleicht mal da zu diesem ganzen Thema Kulinarik, Genuss, Wein, tralala, weil wir haben ja doch eine Schnittmenge gemeinsam, nämlich diese Affinität zu diesen Themen.
Ja.
Wie bist du da reingekommen? Also ich glaube, so.
Das ist ganz einfach. Ich habe ja erzählt, dass ich nach dem Abi 2 Jahre lang irgendwie nichts gemacht habe und oder ganz viel gemacht hat, aber sehr sozusagen ohne Plan. Und ein Teil dieser Zeit habe ich damit verbracht, mich in Bars aufzuhalten, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, ich habe so einen Hang für irgendwie coole Bars und es gab damals in Essen auch noch echt ein paar schöne Adressen. Gibt es immer noch, aber es gab damals noch ein paar mehr. Und da habe ich viel Zeit verbracht und habe mich dann irgendwann natürlich auch mit den Barkeepern angefreundet und habe dann auch da wieder ganz viele YouTube-Videos geguckt und habe natürlich angefangen, dann zu Hause Drinks zu machen und habe dann meine ersten Old Fashions gerührt und meine ersten Mint Juleps gemacht, im Silberbecher, wie sich das gehört und so. Und fand das total toll. Und irgendwann entwickelt man natürlich, wenn man dann als Stammgast regelmäßig in Bars kommt, Beziehungen zu dem Barkeeper und habe dann da auch irgendwie Freunde gewonnen. Und dann hat ein Barkeeper, ist von der einen Bar in die andere gewechselt und hat gesagt, scheiße, wir haben hier viel zu wenig Personal. Und Julian, du kannst das doch auch. Du machst doch auch Drinks. Hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich mir halt ein Hemd angezogen und eine schwarze Schürze und habe meine erste Schicht mit dem gemacht. Und das war krass. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und diese so ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen so eine Bühne, wenn du halt als Barkeeper in einer klassischen Cocktailbar hinter einer schönen Bar stehst und du hast da um die Bar sitzen 12 Leute
am Brett,
genau, richtig am Brett, nicht am Pass, sondern am Brett und du machst da ein bisschen Entertainment und machst noch geile Drinks und hast dann natürlich Leute unterschiedlichsten Couleurs, die da sitzen, die auch völlig unterschiedliche Dinge von dir wollen und du hast das verliebte Pärchen und du hast den Typen, der jetzt eigentlich gerne mit dir 15 Stunden über Single Malls reden möchte und du hast alles an der Bar auch wirklich. Ne? Und das hat riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich tatsächlich einfach in dieser Bar gearbeitet. Das ist die Fuck Yoga Bar in Essen. Kann ich nur empfehlen. Die Jungs haben gerade komplett renoviert. Ist ein ganz fantastischer Laden. Also nichts wie hin, wenn ihr in Essen seid. Und da habe ich dann 2,5, 3 Jahre unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags gearbeitet und habe da tatsächlich als Barkeeper einfach dann als Studentenjob einfach weitergearbeitet. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und das war dann so die erste Berührung zur Gastronomie und habe natürlich da einfach auch unglaublich viele Leute aus der Gastronomie kennengelernt. Wir waren halt auch immer so der Treffpunkt der Gastronomen aus Essen, die danach der Schicht noch auf ihren Drink
zurückgekommen sind. Naja, kann ich mir vorstellen, ist ja so.
Und es ist ja da in Rüttenscheid einfach eine ganze Menge an Gastronomie, die eben da auch quasi kondensiert ist und die waren am Ende immer alle bei uns und haben immer alle noch dann was getrunken. Deswegen lernt man unglaublich viele Leute kennen und ich mag einfach Gastronomie und die Leute aus der Gastronomie unglaublich gerne, weil das einfach meistens sehr herzliche Menschen sind.
Mit das stimmt, also offen, herzlich, ehrlicher Haut, hardworking.
Genau.
Das sind so Attribute, dienstleistungsorientiert immer, also ja, auch so untereinander, dass man halt immer so, keiner geht leer,
genau,
auch als Gast genau, nicht, sondern genau, die packen immer mit an oder ja, übernehmen und so. Und das finde ich schon halt sehr herzlich, ja.
Und irgendwann, und da hatte ich halt noch einen sehr klaren Fokus auf eben klassische Mixologie, wie man das jetzt nennt, und Spirituosen. Und irgendwann hat dann diese Geschichte mit dem Wein angefangen. Und das war so ein, auch so ein Erlebnis. Ich habe immer irgendwie gerne mal ein Glas Weißwein getrunken, ich hatte aber überhaupt keine Ahnung davon. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Wein. Und das ist mir irgendwann auf den Keks gegangen, dass ich gesagt habe, ich stehe vorm Weinregal und eigentlich weiß ich nicht, was ich kaufen soll. Weil ich weiß, mir schmeckt irgendwie, weiß ich nicht, Sauvignon Blanc aus Südafrika, herzlichen Glückwunsch, und aber irgendwie ist es das nicht. Und mein Vater hatte immer schon eine Vorliebe für so deutschen Spätburgunder, das fand ich ziemlich lecker.
Oh, cool.
Das hat mir irgendwie Spaß gemacht und dann habe ich irgendwie darüber so ein bisschen den Zugang zu deutschen Wein bekommen. Und dann war es wie immer. Ich habe dann angefangen, mich da rein zu nörden und habe auf einmal angefangen, die Webwein-Schule zu gucken. Und das war super und hat mega Spaß gemacht. Und dann bin ich 2 Monate später zu meinem ersten Winzerbesuch gefahren. Bin damals dann in die Pfalz gefahren mit meinem Dad zusammen. Wir sind zu Rings gefahren. Die waren damals noch nicht im VDP, sondern gerade so ja, der neue heiße Scheiß in der Pfalz.
Auf jeden Fall, ja.
Und waren bei Rings und waren bei Philipp Kuhn und waren bei den ganzen großen, bei Knipser, bei den ganzen großen VDP-Jungs. Und die waren alle super nett. Die waren alle total offen und freundlich, dass jemand gekommen ist. Und die haben sich Zeit genommen. Und ich habe gedacht, wie toll ist das denn? Ich kann da hinfahren, kann tollen Wein probieren. Und dann habe ich angefangen, einen kleinen Weinblog zu machen. Der heißt Wein in Essen. Kann man auf Instagram auch finden und habe dann einfach angefangen, so ein bisschen das zu teilen, was ich so trinke, und habe dann leider diese, manche würden es eine Sucht entwickeln, also nicht im Sinne auf den Alkohol, sondern im Sinne auf das Sammeln der Flaschen, und das führt halt dazu, dass irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich so bei 800 Flaschen, die irgendwo im Lager liegen, und das ist ziemlich schnell außer Kontrolle geraten.
So, ups, this escalated quickly.
Genau, es ist ein sehr starker Fokus auf Deutschland, also ich habe mich, glaube ich, so in Deutschland echt ziemlich stark fokussiert. Ich trinke auch gerne ein bisschen Burgund und so. Das war letztes Jahr auch mal da. Aber mein Fokus ist so zu 95% deutscher Wein, weil das einfach erstens preis-leistungstechnisch der absolute Wahnsinn ist, was man in Deutschland noch so bekommt. Und aber auch in der Spitze gibt es so fantastische Sachen in Deutschland. Das macht so einen Riesenspaß.
Vor allen Dingen, und man muss sagen, im internationalen Vergleich. Also nicht jeder hier, der Zuhörer, ist wahrscheinlich der komplette Wein-Nerd. Mhm. Und manchmal, wir hatten das letztes Wochenende bei Concept Riesling, wo wir dann in so einer Runde zusammengesessen haben, und da war natürlich so ein Easy Drinking Wein da irgendwie auf dem Tisch, und dann habe ich gesagt, so, nee, das ist jetzt nicht so meins, ich gehe mal mit Nico hinten in die Kamera rein, und dann gucke ich mal, was ich da Spannendes finde, und ich finde halt immer irgendein Nerd-Shit oder irgendwas. Ja. Jetzt bin ich noch nicht mal auf dem höchsten Level unterwegs, aber wenn ich halt einen Wein trinken möchte oder gerade extern, dann suche ich mir halt jemanden aus, der ja eine gewisse Komplexität, eine gewisse Story hat und so weiter. Und das habe ich dann auch geteilt mit denen, und dann war auch so dieser große Augenmoment. Also ne, es gibt ganz viele Leute, die nur das wirkliche Basiswissen, die wissen, was rot und was weiß ist. Aber Trauben ist schon schwierig und Ausbauarten und so weiter. Und wenn man da ein bisschen was zu erzählt, kommt so, ach, und das ist der Grund, weil.
Ja.
Und dann denkst du so, ja, das ist das Ding. Und dann ist es, finde ich, super spannend, wenn du Leuten halt dieses Fenster aufmachst. Also unter Nerds zu talken ist das eine, weil es natürlich dann natürlich auch schnell deep wird. Aber was ich super interessant finde, ist einfach auch einer breiten Masse einfach ein klein bisschen mehr Wissen zu verschaffen, damit einfach dieses gesamte Weinthema so ein bisschen aus dem billig LEH Aldi Dema rüberwandert in eine gewisse Qualität.
Absolut, und ich finde halt, und deswegen bin ich hier reingekommen und habe gesagt, ich möchte als Vertreter für deutschen Sekt und für deutsche Wappels hier reinkommen, weil das ist zum Beispiel ein Thema, da habe ich mich echt reingenördet, also so deutsche Schaumweine, weil es gibt da einfach so großartiges Zeug, und es gibt Zeug, weiß, also ne, auch neben den Bekannten von Wuhls und so weiter, aber es gibt halt Leute wie ne, Konstantin Priestling, auch alles Griesel und Krack und wie sie alle heißen, die machen einfach so echt tolles Zeug, und das macht so einen Spaß. Und genau da, wenn du dann eben Leuten das mal einschenkst, die halt sonst sagen, gut, ich gebe halt irgendwie, keine Ahnung, 7 Euro für irgendeinen Cava aus, den ich im Supermarkt kaufe, dann gib doch mal 10 Euro aus für einen geilen deutschen Sekt. So, es geht. Kannst du machen. Ja. Oder für einen Petnat, keine Ahnung.
Auch kein
Ding. Geht wunderbar. Und
oder es muss nicht immer ein Champagner sein,
null. By the way.
Also Champagner, nichts dagegen, ist auf jeden Fall immer geil.
Also alles
immer.
Gut, count me in. Also bin ich sofort dabei, keine Frage. Aber genau das, was du sagst, so ein bisschen auch Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass du eben, wenn du sagst, du gehst in den Supermarkt und du gibst irgendwie 6 Euro im Supermarkt für eine Flasche Wein aus, was glaube ich in Deutschland schon relativ viel ist, weil ich glaube, der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein liegt immer noch bei irgendwie um die 3 Euro ja, oder
3,49 Euro,
sowas. Was eine Katastrophe ist, wenn man sich überlegt, dass da der Winzer was dran verdienen muss, irgendwie der Typ, der die Trauben mit dem Vollernter abgefahren hat, muss da was dran verdienen, der Importeur, dann musst du noch eine Flasche kaufen und einen Korken, dann kannst du dir ungefähr und vorstellen,
richtig.
Genau, dann muss der Lebensmitteleinzelhandel was dran verdienen, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel am Ende für das Produkt übrig bleibt und das willst du wirklich trinken, okay, kannst du machen, ist aber in der Regel dann halt nicht.
Auf eigene Gefahr.
Und du kannst aber auch für 7 Euro, kannst du eine Literflasche Moselriesling kaufen von einem mittelbekannten Winzer. Das ist dann ein handwerklich geiles Produkt. Das ist jemand, der sich irgendwie Mühe gegeben hat bei dem, was er macht. Und das schmeckt auf jeden Fall besser. Das ist definitiv 100%. Der bessere Wein und eben dafür so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, das finde ich total wichtig und da bin ich total bei dir und das macht halt eben auch riesen Spaß, wenn du Leute hast, die kommen und du hast eine große große Tafel, grillst im Sommer irgendwie, hast 8 Leute am Tisch und du ziehst einfach mal 5, 6 Flaschen auf, die probieren sich da durch und sagen am Ende, ey, das ist ja total geil.
Sowas. Und das finde ich das Spannendste dran, also immer dann, wenn ich Weinwissen am besten aufbauen konnte, ist es in so einem Moment, wo einfach so, jeder geht irgendwie los und holt eine, also man einigt sich, wir haben es früher immer so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir einigen uns auf so eine gewisse Preislage. Mhm. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich hole eine Flasche für... Du kannst
jetzt nicht deinen G-Max mitbringen.
Ja, genau, 40 Euro und du bringst halt G-Max, also G-Max ist halt der deutsche Riesling, teuerste Wein momentan.
1200 Euro.
Ja, 1200 Euro die Flasche und so. Das ist im Vergleich zu internationalen Weinen immer noch ein Popanz, also wirklich ein Schnapper für das, was das Produkt ist. Aber man muss sich natürlich auf irgendeinen Nenner und dann ist es so, komm, wir nehmen, keine Ahnung, 30, 40, 50, 70 oder 80 Euro, whatever. Und dann hat jeder da eine Flasche und jeder hat so seinen Effort an dem Tag, aber die Flasche rappst du ein, dass du nicht weißt, was es ist.
Klar,
einfach und dann gehst du es ein, blind verkosten und dann kommst du ganz schnell in dieses Learning, dass du dann auch wirklich nicht nur die Augen benutzt, um das Etikett zu lesen und daraus vielleicht, okay, das ist ein Riesling, sondern du musst schmecken. Mhm. Und dann merkst du mal, wie breit das Spektrum Riesling ist, das gigantisch groß ist und wir in Deutschland machen wirklich, auch international, sorry to say, einfach den besten Riesling.
Ah, natürlich.
Oh, mit natürlich. Abstand.
Mit Abstand.
Und wenn du das halt nochmal dann auf die Zunge machst und dann irgendwann in der Lage bist, auch zu sagen, okay, das ist Mosel, das ist Rheingau, das ist Rheinhessen, das ist vielleicht Baden oder was auch immer. Und dann vielleicht noch sagen kannst, okay, das war ein Off-Jahr oder das war ein warmes Jahr und das hat schon sehr viel Reifenöten und du kannst.
Es kann dann irgendwann sehr schnell nerdig werden.
Genau, es kann nerdig werden.
Das macht halt auch riesen Spaß.
Und das ist eben der Witz daran, dass das gar nicht so, für viele ist das so, ey, das kann man doch gar nicht. Man muss das antrinken, natürlich. Das ist also
Sport.
Man muss es üben. Aber am Ende des Tages ist das kein Hexenwerk. Also wenn man das konsequent und immer mal wieder in so einer Runde macht und einfach auch blind verkostet und einfach nochmal neue Flaschen, neue Jahrgänge kommen dazu, keine Ahnung was, dann lernt man das relativ schnell. Und die Besonderheit ist halt, dass Wein auch mit der Zeit sich verändert. Und Weine, die am Anfang untrinkbar sind, also viel zu sauer, zu wenig Restsüße, keine Ahnung, nicht balanciert, und denkst dir so, okay, den Scheiß kann keiner kaufen. 10 Jahre später denkst du dir, alter Schwede, wie geil, weil Säure baut sich ab im Wein mit der Zeit. Genau. Es findet eine Veränderung chemikalisch statt und irgendwann ist es halt wirklich geiles Zeugs. Also ja. 2011 zum Beispiel ist ein gigantischer Jahrgang, fast nicht mehr zu bekommen. Und es war halt so einer, den du am Anfang, wo alle gesagt haben, das geht gar nicht.
Ja.
Ja. Und das finde ich halt spannend an dem Thema.
Total. Ja. Und das Schöne ist, diese Weinleidenschaft kann man natürlich dann auch, und da auch wieder der Brückenschlag zur Gastronomie, super damit verbinden, weil, also ich habe jetzt so seit 5, 6 Jahren auch eine unglaubliche Kochleidenschaft entwickelt. Also ich koche sehr, sehr gerne und auch echt viel. Und auch da wieder, ne, gleiche Thema, man nördet sich dann irgendwann rein und dann kaufst du halt irgendwann dein erstes Vakuumiergerät und deinen ersten Easy und deinen ersten, ne, was auch immer. Dann, irgendwann stehst du dann doch mit den Pinzetten in der Küche und fängst an, deinen Quatsch da anzurichten und denkst, ey Gott, wo bin ich denn eigentlich hier gelandet?
Welcome in my world, ja?
Ja, genau. Aber ich liebe das halt. Und ich bin unglaublich gerne Gastgeber. Deswegen, wenn ich nicht Anwalt wäre, dann hätte ich, glaube ich, eine schöne kleine Weinbar mit einer kleinen Karte und wäre irgendwie der Gastgeber. Das macht mir einfach einen solchen
Spaß. Kann ja mal ein Zukunftsding sein. Also ich meine, wenn du jetzt noch ein bisschen sammelst, dann hast du irgendwann auch eine relevante Weinkarte.
Ja.
Es gibt in Düsseldorf nicht so wenige Sammler, die daraus am Ende des Tages ein Business gemacht haben. Vielleicht
ein bisschen ist noch hin, aber das ist was in meinem Leben irgendwie noch ansteht irgendwann. Ich merke einfach auch, wenn ich zu Hause in Binnen. Wir haben jetzt vor 2 Jahren ein Haus gekauft und ich habe echt mir mit der Küche da einen Riesentraum erfüllt und habe die Sachen, die ich brauche, und es ist irgendwie, ich bin da unglaublich gerne, und wenn ich Leute habe und ich kann die bewirten und kann denen ein bisschen was zum Wein erzählen und kann kochen, das ist einfach wirklich für mich die absolut, das ist mein Yoga. Das ist für mich das Beste, was ich machen kann, um runterzukommen, irgendwie zu meinem Metzger zu fahren, ins frische Zentrum zu fahren, mir den Fisch zu holen, mit den Leuten zu reden, über Produkte zu sprechen. Also ich kann mich halt, weiß ich nicht, eine Stunde über geile Zitronen unterhalten, weil es halt einfach Riesenspaß macht.
Ja, stimmt.
Und ich habe dann irgendwie, irgendwann fängst dann an, Zeug zu fermentieren, und ne, dann hast du das große Norma Book of Fermentation und fängst dann an und dann stehst du irgendwann da und fängst an, Blaubeeren zu fermentieren und merkst auf einmal, mein Gott, wo bin ich falsch abgebogen, aber im positiven Sinne. Und das Tolle ist natürlich, die Leute, die du dann bekochst und denen du den Wein aufmachst, die freuen sich natürlich immer. Das ist auch immer schön.
Das ist ja schon mal eine dankbare Position, ne?
Eine sehr dankbare Position, ja. Und es macht einfach einen riesen, riesen, riesen Spaß. Und ich mache das total gerne. Und wenn man dann eben noch so ein bisschen den Schlag zur Gastronomie macht, auch mit diesem Weinwissen, also ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ich gehe irgendwo schön essen oder wir gehen irgendwo zu essen, klar, guckst du dir vor die Weinkarte an und denkst dir auch schon so, oh, das könnte ich vielleicht trinken und das macht Spaß. Und waren zum Beispiel jetzt zu meinem Geburtstag, waren wir bei Sascha Stemberg in Fellbad, den ich unglaublich schätze. Und
ja, grüße gehen raus.
Auf jeden Fall, der einfach eine so tolle Atmosphäre macht, und sein Vater, der Senior, macht ja quasi vorne das Front of House und ist ja auch so ein bisschen der Sommelier und der Wine-Nerd. Und wir haben für die ganzen Wine-Nerds, wir haben Domaine Ponson getrunken zu meinem Geburtstag. Das war sehr schön, also so klassisches Burgund, und haben ein tolles Menü gegessen. Und ich habe halt, das ist zum Beispiel so ein Wein, der steht da auf der Karte und der kostet ein bisschen Geld. Wenn du aber versuchen würdest, diesen Wein jetzt zu kaufen, würde der halt das Dreifache kosten.
Ja.
Ne, das geht natürlich, wenn man es dann auf die Spitze treibt mit irgendwie Domaine Romane Conti und so weiter, hast du manchmal Gastronomen, die das eben für Preise auf der Karte haben, wo du im ersten Moment denkst, das ist viel Geld. Ja, ist es auch, auf jeden Fall. Wenn du aber versuchen würdest, diese Flasche jetzt draußen auf dem freien Markt zu kaufen, würde sie das 5, 6, 7, 8-fache kosten. Und das macht, es finde ich halt so schön, dann so ein bisschen auch so auf Weinkarten so Schätze zu finden, dass man dann sagt, jetzt gibt's echt
da. Ja, gibt's da natürlich, also hat man oft, also wir haben auch schon, ich kenne auch so Stories, dass ein Sternerestaurant eben dieses Domaine Romani Conti, also das teuerste Weingut der Welt, da kosten Flaschen 5, 6, 7.000 Euro, wie auch immer, eben kommt ein bisschen auf den Jahrgang an, aber es gibt ein Gourmet-Restaurant, das hatte, die Besonderheit bei Romani Conti ist, dass wenn du die in dem gastronomischen Betrieb im Lager hast, muss das gekennzeichnet sein auf der Flasche, und die Flasche muss zerstört werden, wenn die denn wenn die denn getrunken worden ist. Das hat ganz einfache Gründe. Jeder kennt die große Geschichte von Mr. Romani, das ist ein Fälscher, der Weine nachgebaut hat.
Gibt auf Netflix eine Doku, die heißt Sour Grapes.
Sour Grapes, genau, das ist die Dokumentation dazu, und da geht es um einen Typen, der diese Fähigkeiten hatte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du der Nächste bist.
Gar keinen Fall. Die Fähigkeiten habe ich nicht.
Definitiv. Weil da muss man nämlich, also der hat Korken nachgebaut, der hat Etiketten nachgebaut, der hat Flaschen sich besorgt, die diese Altersstruktur haben, hat dann da so rumgepanscht, bis das dann auch so ungefähr geschmeckt hat. Wobei halt wenige Leute wissen, wie ein Romani 59 schmeckt, ehrlicherweise. Da gibt's nicht so viele, die das können. Und hat sich dann so eine Community aufgebaut, hat die halt von vorne bis hinten betrogen, 20 Millionen oder 30 Millionen Dollar. War
irgendwie mit einem großen Auktionshaus in New York,
ja, genau.
Welche ominösen Keller versteigern lassen.
Und genau, so, also der hat auf jeden Fall damit richtig für Sorge gemacht. Das Schlimme ist, die Leute, die alle betrogen worden sind, die sagen, ja, ich bin betrogen worden. Es war mir scheißegal, wir hatten eine gute Zeit. Das finde ich
ja großartig. Und das ist das Problem. Das ist halt, also dieses Thema Fälschung im Feinwein-Markt, das wird jetzt schon sehr nerdig, aber okay, we go down this road. Dieses Thema Fälschung im Feinwein-Markt, das ist echt ein Riesenthema. Und deswegen, wenn du halt sagst, du hast die Chance, sowas mal in der Gastronomie zu trinken, wo du weißt, es kommt aus einem Keller, du weißt, der Gastronom hat es direkt vom Importeur. Also diese Weingüter haben ja mittlerweile einen wahnsinnigen Aufwand. Du musst dann irgendwie, du hast einen Generalimporteur in Deutschland, der verteilt das an seiner Gastronomie. Mit der Auflage, du darfst diese Flasche nicht verkaufen, du darfst diese Flasche nicht außerhalb deines Restaurants verkaufen, sondern du musst die Flasche im Restaurant an den Gast verkaufen. Auf den meisten Speisekarten steht mittlerweile drauf, sie erwerben nicht die Flasche, sondern nur den Inhalt. Die Flasche bleibt nämlich bei uns. Und dann musst du das Etikett zerstören, stempeln, was auch immer und musst dann quasi deinem Importeur nachweisen, dass du diese Flasche mit dieser Seriennummer in deinem Restaurant ausgeschenkt hast. Und wenn du sagst, ups, uns ist leider eine Sechserkiste runtergefallen, die Flaschen haben wir nicht mehr, dann kriegst du halt einfach auch im nächsten Jahr
keine mehr. Genau, richtig.
So, weil was diese Weingüter eben verhindern wollen, ist, dass diese Flaschen in den Sekundärmarkt gehen und man kann mal, wenn man in London ist, mal unten bei Harrods in die Weinabteilung gehen, da liegen halt diese Flaschen, wo dann die einzelne Flasche 35.000 Pfund kostet, weil das ist dann eben der absolute Grand Cru von diesem Weingut aus diesem Jahrgang. Der kostet vielleicht im Restaurant bei Sascha Stemberg, Shoutout, dann auch 1.500 Euro. Aber wenn du eben die gleiche Flasche auf dem freien Markt kaufen wollen würdest, weil die Nachfrage so gigantisch ist, vor allen Dingen eben auch aus Asien und so weiter, ist einfach der Markup so gigantisch hoch, weil du sie eben nicht bekommst. Es ist Richtig. Halt total limitiert. Und deswegen sage ich, man kann seine Weinleidenschaft so gut mit schöner Gastronomie verbinden, weil du eben echt, also eben Riesenspaß macht, auf Weinkarten nach so Schätzen zu suchen. Und es kann ja auch ein geiler 2014er Riesling GG sein, der dann da irgendwie für 49 Euro auf der Karte steht.
Ja, ja, absolut.
Also total geil und der kommt aus einem geilen Keller und ich weiß, wo das herkommt und das macht Riesenspaß.
Genau.
Und also das sind die Fälschungen im Feinweinmarkt.
Ja, das und um nochmal den Bogen zu schaffen zu der Geschichte, also wir haben auch schon Abende erlebt oder vom Sommeliers kriege ich diese Insights, dass dann Leute zu Gast sind, wie jetzt du, Gastronomen, die dann sagen, ja, wir nehmen die, also Raritätenflaschen und dann trinken die auch vielleicht 3, 4 und sagen, ja, die 50 schaffe ich heute nicht mehr, die nehme ich mit. Und dann muss der Sommelier sagen, nee, also du hast jetzt gerade hier richtig Umsatz gemacht, 5, 6, 7.000 Euro, was auch immer, tut mir sehr leid, du darfst die nicht mitnehmen.
Ja.
Weil die muss hier getrunken werden, sonst habe ich ein Problem. Und da gibt's manchmal Streitereien drum. Natürlich gerade so nach der vierten Flasche Wein, dass man sagt, ja, aber jetzt habe ich hier so viel. Mhm. Und das ist wirklich sehr strikt. Also das ist eine verrückte Welt.
Ist ganz einfach. Der Somm weiß ja, wenn diese Flasche, also die meisten von diesen sehr teuren Flaschen haben dann Seriennummern, also Einzelflaschennummern. Und der Sommelier weiß ja, wenn er jetzt diese Flasche mit rausgibt und die ist morgen bei eBay. Dann guckt der Generalimporteur bei eBay, guckt auf seiner Liste nach, wem habe ich denn diese Flasche verkauft, dann sagt er, jetzt habe ich Restaurant XY verkauft und dann passiert Folgendes, dann streicht der Restaurant XY einfach gesamt von seiner Liste und dann kriegen die nie wieder irgendwas. Und das muss natürlich dann der arme Sommelier, der mir in der Situation sehr leid tut, gegenüber dem Gast irgendwie verständlich machen, dann sagst, nee, du kannst die Flasche jetzt aber nicht mitnehmen, sondern die bleibt hier.
Ist das kartellrechtlich gedeckt überhaupt?
Möchte ich mich
Schwierig, sagen. Oder?
Ich habe gestern hat mich jemand angerufen, hat mir einen Artikel geschickt, dass jetzt Priority Lanes an Flughäfen kartellrechtlich bedenklich sind.
Oha.
Also manchmal gibt's so Auswüchse, wo der denkt, naja, weiß nicht, ob ich das. Okay. Da möchte ich mir jetzt einfach nicht so äußern. Möchte ich mir einfach keine Gedanken
machen. Ja, okay, nee, dann wollen wir das mal nicht. Aber also, Shoutout an all die Weinbeginner da draußen. Traut euch und versucht einfach mal irgendwie vielleicht so eine Weinbar oder irgendwas. Hört auf den Sommelier, hört auf die Leute, die da rumtanzen. Die haben meist eine Ahnung und seid ehrlich mit denen. Also du, was ich auch diese Angst vor, ja, ich habe ja keine Ahnung. Also wie du gesagt hast, weil ein Antrieb war, ich stehe vor dem Regal und weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Das ist der innere Antrieb. Aber manchmal ist auch so dieses, ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt richtig oder falsch mache. Ich habe Angst, dass der jetzt mit der teuren Flasche um die Ecke kommt und mich über einen Leisten ziehen will. Das wird nicht stattfinden. Die Leute, die da draußen geschult sind, die das im Hauptberuf machen,
die
wenn
haben
du
Bock
ehrlich drauf. Sagst, pass auf, ich bin Anfänger, ich habe keine große Ahnung. Bisher habe ich immer nur irgendwie Grauburgunder was immer getrunken. Hast du irgendwas, was du mir zeigen kannst, was spannend ist, wo ich mich entwickeln kann. Wenn man so offener hingeht, dann wird der für ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis eine großartige Flasche Wein nach vorne holen, weil er weiß, du kommst danach wieder, du bist angefressen, du hast die Nadel im Arm, du willst noch mehr.
Genau. Und
das ist doch das Ding.
Ich meine, es gibt alleine hier in Düsseldorf so viele coole Weinbars, die auch eine geile offene Karte haben. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, die Frage ist ja nur, und das ist die einzig relevante Frage, alles andere, Rebsorte, Ausbau, Preis ist vollkommen egal. Die einzig relevante Frage ist, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht?
Korrekt.
So. Und deswegen gehst du in eine geile Weinbar, setzt dich dahin, sagst dem Sommelier oder dem Kellner, was auch immer, sagst, ey, pass auf, ich möchte mich ein bisschen durchprobieren. Und dann sitzt du da mal ein paar Stunden und trinkst einfach mal alle drei offenen Weine. Und dann überlegst du dir, welchen von diesen drei offenen Weinen gefällt mir am besten. Und dann stellst du vielleicht fest, das ist Feinherber Cabi von der Mosel. So. Geil. Und dann gehst du das nächste Mal, wenn du in die Weinbar gehst, sagst, habt ihr einen Feinherben Cabi von der Mosel? Und sagt er, ja klar, haben wir im offenen Ausschank. Dann probierst du den und stellst fest, das schmeckt mir ja wirklich. So, und dann kannst du einfach anfangen, dich so ein bisschen in deine Ecke halt reinzutrinken und reinzunörden. Und dann wirst du irgendwann merken, dass du an einen Punkt kommst, wo du relativ sicher weißt, das sind Weine, die mir schmecken und das sind Weine, die mir vielleicht nicht so schmecken. Und das machst du einfach am besten, indem du ganz viel probierst und einfach immer sagst, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht.
Ja, genau. Das ist einfach Erleben. So wie bei vielen Themen.
Genau.
Also, ne? Das ist schon in allem Möglichen. Also probieren, machen, tun und ausprobieren. Hilft immer weiter, genau wie Du hast noch ein großes Thema, das ist Reisen. Du hast es eben kurz erwähnt, dass du in den USA schon alles so durch hast, aber ich glaube, das ist ja nicht das Einzige, oder? Also
das ist nicht das Einzige.
Nein, also Weltenbummler-Typ so?
Ich habe ja, also Weltenbummler hört sich immer so groß an. Ich bin einfach unglaublich gerne unterwegs und ich habe halt festgestellt, dass viele von sehr schönen Erinnerungen und auch einfach viele von sehr schönen Erlebnissen, die ich so gehabt habe, halt mit Reisen zusammenhängen und teilweise auch mit völlig bizarren Orten. Also bin auch sehr dankbar, dass auch meine Family mich immer wieder irgendwie, oder dass wir mit denen auch immer wieder an irgendwie sehr komische Orte gefahren sind. Wir haben so Sachen gemacht, dass wir uns irgendwie, sind nach Georgien gefahren, haben uns 2 Wochen lang so einen komischen Jeep gemietet und sind halt einfach durch Georgien gefahren.
Okay,
macht krass. Macht man Leben ja sonst nicht.
Und willst du ja nicht machen.
Das war natürlich, also das war auch noch viel zu der Zeit, wo ich so viel fotografiert habe und das hat einen riesen Spaß gemacht und du kommst halt an Orte, an Menschen, die du sonst nicht kennenlernen könntest. Das gilt für auch zum Beispiel, wir waren irgendwie mal in Seoul, wir sind mal 2 Wochen nach Seoul gefahren und waren halt 2 Wochen in Korea und das hat und wieder den Bogen, da habe ich mich dann natürlich auch mit Leuten aus meinem LLM getroffen und so weiter, was total schön war. Aber echt so viele, viele Orte der Welt entdeckt und ich habe jetzt den großen Vorteil, dass meine bezaubernde Frau lange in Frankreich gelebt hat, das heißt, die ist sehr frankophil und ich war ein paar Mal in Paris, fand das immer furchtbar, weil ich so als deutsche Kartoffel da natürlich nicht so auf besonders viel Gegenliebe gestoßen bin bei den Franzosen. Wenn man aber mit jemandem da hingeht, gerade mit jemandem Weiblichen, der dann noch fließend Französisch spricht, gehen einem auf einmal doch in Paris und gehen doch sehr viele Türen auf, die einem sonst sehr verschlossen geblieben wären. Kann man jetzt finden, wie man will, ist aber so. Und ich habe tatsächlich so in den letzten Jahren gerade Paris nochmal unglaublich für mich entdeckt, weil ich das einfach eine unglaublich
schön
finde. Aber auch Frankreich. Wir haben letztes Jahr eine riesen Tour durch Frankreich gemacht, waren in Burgund, sind dann runtergefahren an die Côte d'Azur und haben da überall kleine Airbnbs gesucht und haben einfach so viele schöne Orte und Menschen kennengelernt und ich bin einfach gerne unterwegs und dieses Unterwegssein und mit Leuten reden und also auch im Flugzeug, in der Regel labere ich halt den Menschen, der neben mir sitzt, irgendwie im Flugzeug an. Du merkst sehr schnell, ob der reden will oder nicht.
Klar.
Häufig wollen die aber. Also das ist ganz spannend und einfach auch zu hören, was Leute so für Geschichten erzählen.
Was treibt dich jetzt in dieses Flugzeug?
Ja, das ist eine spannende
Frage, ne?
Genau. Warum sitzt du eigentlich hier? Und man erlebt und man lernt so viele Geschichten und so viele Leute kennen. Deswegen, ich bin einfach gerne unterwegs und bin gerne draußen und
ja. Du warst schon viel in Amerika, du warst jetzt in Europa schon mal. Was ist mit Asien?
Seoul, ja. Ansonsten ist Asien tatsächlich fairerweise ein ziemlicher Blindspot bei mir. Das ist auch noch auf der To-Do-Liste. Ich fand Korea großartig, es hat riesen Spaß gemacht. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun, definitiv.
Habe ich auch auf der Uhr. Also gerade Tokio, weil ich liebe halt, das ist der Vorteil in Düsseldorf, ehrlicherweise. Also, ne? Sorry to say. Diese japanische Lebenskultur ist auch hier allgegenwärtig überall, also auch die Essenskultur, die hier ja schon sehr, sehr gut ist.
Auf jeden Fall.
Und die gibt's natürlich zu Hause noch mal ein bisschen besser.
Mhm.
Und das wird mich mal wirklich, also diese Präzision, auch diese Tradition und ich lese gerade auch so verschiedene Bücher um japanische Kultur, was ich sehr spannend finde, dass sie halt Ansätze haben, die auch unserer Gesellschaft gar nicht so wehtun würden. Mhm. Also sie haben auch nicht nur Gutes, ganz klar. Aber ich finde, das ist so ein, das würde ich mir gerne mal angucken, um auch zu verstehen, wie so Essenskultur vor Ort ist. Einfach.
Es ist auch total spannend. Das Problem, was ich immer so habe, und das ist jetzt die letzten Jahre irgendwie stärker geworden. Also ja, ich bin irgendwie noch regelmäßig in LA oder wir sind noch regelmäßig in LA, einfach weil es halt so ein echter Herzensort für mich ist. Das ist einfach so. Ich habe auch einer meiner besten Freunde lebt da. Der ist Deutscher, ist ein Unternehmer, der ist aber hauptsächlich da im Jahr und wir sehen uns mehr in Los Angeles, als wir uns hier sehen, aber das ist einfach irgendwie, wenn ich da länger nicht gewesen bin, dann werde ich unruhig. Und das ist für mich echt so ein Herzensort. Und jetzt, wie gesagt, ich habe echt noch viel vor, wo ich denke, da möchte ich eigentlich gerne mal hin, aber jetzt letztes Jahr zum Beispiel diese Fahrt da durch Frankreich, wir sind mit dem Auto gefahren und sind dann auf dem Weg nach Südfrankreich nach Gordes gefahren. Das ist ein winzig
kleiner Ort in der
Provence.
Ja, mega.
Und du kennst das, genau. Klar. Und ich bin da nur hingefahren, weil ich bin ein riesen Kitchen Impossible Fan und die Stembergs haben von Tim Meltzer, also für die, das ist Kitchen Impossible, das ist ein Fernsehformat, wo sich Köche so durch die Welt schicken und dann müssen die Sachen nachkochen. Und die beiden Stembergs sind von Tim Meltzer, der das moderiert, nach Gordes zu Franz Keller geschickt worden. Mussten da was kochen und ich habe das im Fernsehen gesehen und gesagt, da muss ich mal hin, das sieht toll aus. Und wir sind dann da hingefahren und es war noch viel schöner, als es im Fernsehen aussah.
Unfassbar
geil. Und du sitzt dann da, das ist so eine kleine Stadt, die so an so einen Berg gemauert ist, mitten in der Provence und du sitzt da und es geht so die Sonne in der Provence unter und du denkst dir, viel schöner kann es eigentlich nicht mehr werden, warum soll ich mich denn 11 Stunden in ein Flugzeug setzen? Und das habe ich echt letztes Jahr wieder gemerkt, dass diese Liebe zu so Südeuropa, die ist einfach schon da und es war so unfassbar schön da unten. Und
ja, vor allen Dingen ist es da, du guckst, also das, da fängt das Luberon dann quasi an, das ist ein Hochplateau, wo auch viel Roséweine herkommt, das sieht man manchmal auf den Etiketten, da steht da Luberon drauf und das ist aber ein Teil der Provence und von da aus, von dort guckst du halt komplett darunter auf dieses Tal und dieser Ort ist, sind nur alte Steinhäuser, die nach traditioneller Art gebaut sind, also nur so große Backsteine, die so und Villen, die so sehr versteckt sind, die sind total luxuriös und
haben es gibt ein sehr, sehr schönes Hotel. Da haben wir nicht übernachtet, weil das kann man nicht bezahlen. Nee, die haben aber eine Bar, wo man einfach reingehen kann und wo man sich dann vorne auf die Terrasse setzen kann.
Ja, unfassbar.
Es ist wirklich, also das ist eine echte Empfehlung. Es war so absurd schön.
Und also demnächst war da Roadtripping oder was?
Ja, mal gucken. Also ich glaube irgendwie die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich ein bisschen hier bleiben und eher so ein bisschen noch in Europa rumfahren, weil es gibt auch da einfach noch wahnsinnig viel zu entdecken.
Ja, Italien ist glaube ich auch nochmal eine gute Reise wert, so die ein oder andere, glaube ich.
Ist ganz spannend. Ich bin jetzt in 2 Wochen bin ich tatsächlich beruflich für 3 Tage auf Mallorca. Aha. Und treffe mich dann da mit Stefan Scholz.
Ja, ja.
Mich eingeladen.
Ja, mega.
Also von daher, liebe Grüße, freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, das ist gut.
Dass wir dann auf der Terrasse da gemeinsam ein.
Also
das da, auch wieder zum Netzwerk. Ne? Ich habe tatsächlich in unsere App einfach reingeschrieben, ey Leute, ich bin von dann und dann auf der Insel. Kann mir jemand helfen? Dann haben wir 3 Leute geschrieben, musst du Stefan Scholz fragen. Habe ich Stefan Scholz gefragt. Der hat gesagt, ey lustig, ich bin auch da. Kommst du auf jeden Fall vorbei. Machen wir uns eine gute Zeit. Also fand ich, und das hat halt, das alles ist so innerhalb von 3 Minuten passiert. Ne? Und das fand ich sehr beeindruckend.
Und vor allen Dingen das, was der Stefan da hat, das ist wirklich ein total liebes, also total auf dem Land. Das ist eine Finca in der Nähe von Manacor, nördlich von Manacor und du musst halt so richtige Caminos fahren, um da hinzukommen. Das ist im Nichts. Und dann hat er da so einen süßen Pool davor und so, das ist eine Dauermiete. Und er hat ein berühmtes Auto, nämlich den Mallorca Money. Das ist ein alter Mercedes E-Klasse, keine Ahnung, 13.
So ein 124er,
geil. So, aber der hat gestern, habe ich in der Instagram-Story gesehen, der hat gestern die 400.000 Kilometer auf der Insel hinter sich gebracht jetzt, quasi so auf dem Weg wieder zum Haus von Palma aus. Also Liebe geht raus an die Insel und an das Auto und an Stefan sowieso.
Freue ich mich sehr.
Das ist auf jeden Fall, also das zu machen ist auf jeden Fall auch, ja, habe ich auch, war ich auch überrascht. Also ich bin auch auf der bei ihm im Haus gewesen und ich habe immer gedacht, so, ja, Mallorca, keine Ahnung, habe ich ein paar Mal gemacht, ist Ewigkeit, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, nervt mich. Eher Ibiza oder halt Südfrankreich oder Provence oder so. Und dann hat er mir ein paar Tipps gegeben und dann habe ich aber noch mal ein anderes Mallorca kennengelernt, trotz dass wir im Sommer da waren mit den Kindern.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, dafür ist es auch gut, einfach mal die richtigen Leute zu fragen. Und da gibt's ja bei uns eine eigene Reiseabteilung.
Ja, aber quasi. Guck mal nochmal, das ist zum Frage mega. Netzwerk, was bringt einem das? Ich habe Stefan halt geschrieben, der hat mir innerhalb von 1 Minute geantwortet und hat mir innerhalb von 3 Minuten ungefähr 15 Sachen geschickt, wo er sagte, ey, guck mal, da gibt es das beste Ceviche, da musst du hin, da musst du hin, da musst du hin. Und klar, wenn du jemanden hast, der dich da auskennt, ist es immer, also wenn du jetzt nach L.A. fährst oder alle Leute, die mal nach L.A. fahren, Manuel hat das auch schon wahrgenommen, sag Bescheid. Ich habe eine große Liste mit Dingen, die man in L.A. mal gemacht haben muss.
Ja, geil.
Und die dafür sorgen, dass du in L.A. eine viel bessere Zeit hast, als wenn du nur zum Venice Beach und zum Hollywood Walk fährst.
Okay, check.
I got you covered. Also machen wir. Und genauso war das eben halt jetzt auch mit Stefan auf Mallorca. Und das ist halt geil, wenn du jemanden hast, der sich da auskennt, der da irgendwie mal gelebt hat oder noch lebt, dann ist es immer besser, als wenn du es
auch. Ja, local. Also so vielleicht nochmal ein bisschen, ist man like-minded oder nicht, aber das ist ja bei uns eigentlich relativ sicher. Also gibt's auch kaum, hat es immer so ein bisschen Spread zwischen Geschmäcker, sind ja Gott sei Dank unterschiedlich, Menschen sollen ja auch unterschiedlich sein, die sind ja nicht Klone voneinander, aber die Sicherheit oder sagen wir mal die Chance, dass du einen Tipp bekommst, der sehr gut zu dir passt, die ist wirklich sehr hoch, ehrlicherweise so.
Ja.
Jetzt kann man auch sagen, okay, jetzt ist nicht mein Club oder ich mag so Honig oder so, das ist ja alles fein, aber am Ende des Tages sind alle Hinweise immer gut zu sehen. Also die Zukunft liegt vor uns, auf der Straße quasi, demnächst mal in Europa unterwegs und was ist deine, so jetzt machst du erstmal noch so ein bisschen Anwalt und irgendwann eine Weinbar oder was ist der Plan?
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, genau. Ich mache jetzt erst noch ein bisschen Anwalt und dann eine Weinbar. Nein, also ich, wie gesagt, fühle mich da sehr wohl, wo ich bin und ich habe tolle Kollegen, ich habe tolle Mandanten und es macht großen Spaß und das werde ich auch noch ein bisschen weitermachen und dieses Gefühl, wenn man in den Gerichtssaal reinkommt, sich eine Robe anzieht und dann für den Mandanten kämpft, ich habe keine Ahnung, es sind halt auch tolle, tolle Erlebnisse. Wir hatten letztes Jahr so eine Situation, da haben wir ein Unternehmen vertreten. Es war ein etwas älterer Geschäftsführer und ganz toller Typ. Ich habe den natürlich ein paar Mal kennengelernt vorher und echt beeindruckend. Wir haben uns toll unterhalten, wir haben uns lustigerweise auch viel über Wein unterhalten. Und ganz, ganz imposante Erscheinung. Und dann hatten wir einen Verhandlungstermin. Das Gericht fand es eine super Idee, am Freitag, den 22. Dezember um 15 Uhr einen Termin zu vereinbaren.
What the fuck, ehrlich jetzt?
Ja, die waren ein bisschen genervt von uns. Also von fairerweise von dem Verfahren, nicht von uns, aber von dem Verfahren. Und haben dann gedacht, so jetzt, ne, dann kommt ihr aber auch. Ist gut, morgens nach Frankfurt gefahren, mich mit dem getroffen. Wir sind dann zusammen zum Gericht gefahren und ich merkte, der war total anders. Der war völlig anders, als er sonst war. Und war ganz aufgeregt und stand vor dem Gericht und war so und habe ich gesagt, geht's Ihnen gut, ist alles gut? Und sagte, ja, ist mein erstes Verfahren. Hab ich schon gedacht, wow, okay, das ist beeindruckend, so in, also in ihrem Alter, in Anführungszeichen. Und ich habe aber gemerkt, der braucht jetzt emotional Support, weil der macht das sonst nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nochmal rein, wir gehen in die Cafeteria, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee oder ein Wasser, wir reden nochmal über das Verfahren, wir reden darüber, was jetzt passiert, Richter kommt rein, stellt fest, wer da ist, wird so ein bisschen erzählen, wie er den Fall sieht, dann wird er uns vielleicht noch das und das fragen und so weiter und hab den wirklich so an die Hand genommen und hab gesagt, und ich bin ja da und ich sitze neben Ihnen und ne, ja, und wenn ich dann irgendwas sage, was Sie nicht hören, wie gesagt, ich sitze ja neben Ihnen, ich kann ja einfach meine Hand auf Ihr Knie legen und sagen, jetzt ist gut und so, also machen Sie sich keine Sorgen, ich bin ja da. Und ich habe gemerkt, dass er das so krass gebraucht hat, dass er so einen emotional Support gebraucht hat, weil eben diese Situation für den neu war und völlig unsicher war. Also den kannst du wahrscheinlich völlig problemlos 3 Tage lang in den Raum mit seinen fiesen Shareholdern packen und der kämpft sich da durch und geht da raus und ne, sagt...
Ja, weil er das kennt.
Weil er das kennt. Safe Space. Aber der saß in dieser Situation und er war völlig fertig. Und ich habe dann, also ich glaube, er hat dann nachher noch zu mir 2-mal gesagt, hat mir noch lange Mail geschrieben, dass er sich super wohl gefühlt hat und dass er sich super vertreten gefühlt hat. Am Ende ist auch ein ganz gutes Ergebnis mal rausgekommen. Also es war alles gut. Aber da hat 90% meines Jobs an diesem Tag hat in diesem emotional Support für diesen Mandanten bestanden. Und das macht mir einfach Spaß. Und wenn ich dann sehe, ich kann so ein, irgendwie, kann Leute an die Hand nehmen und kann die durch so unangenehme Situationen gut begleiten, ist das was mir Riesenspaß macht.
Und holst du vielleicht noch was dabei raus?
Also Im besten Fall, ja.
Ja. Aber das vielleicht
auch da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen. Es gibt natürlich auch Situationen, das sind dann häufig nicht die großen DAX-Unternehmen, sondern das sind dann die unternehmergeführten Mittelständler in 5. Generation, die halt sagen, Herr Knecht, das ist alles furchtbar, unser Lieferant hat uns hier verarscht und jetzt müssen wir den verklagen. Und dann sagst du, ja, okay, schicken Sie mir mal die Unterlagen, schickst du die Unterlagen, arbeitest sie durch und kommst zu dem Ergebnis, auf gar keinen Fall. Da ist alles genauso gelaufen, wie es sein soll. Ne, auch da haben wir schon drüber gesprochen, ich frage, was ist eigentlich so das Handwerkszeug für jeden Anwalt, der mit Konfliktlösung zu tun hat, ist Verständnis für Emotionen. Also Emotionen sind nicht verhandelbar und Emotionen musst du immer verstehen, was steht denn eigentlich dahinter. Und gerade in solchen Fällen geht es dann darum, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund hat er mich jetzt angepisst und jetzt will ich dem das Leben zur Hölle machen. Und dann rufst du den Mandanten an, sagt, ja, wir haben das geprüft, aus allen rechtlichen Gesichtspunkten, aber wir haben keinen Claim. Also es gibt keine Forderung, sondern es ist alles gelaufen, wie es soll, da ist nichts. Nein, ist mir egal, wir müssen ihn jetzt verklagen. Ich will, Oton, ist schon mal passiert, ich will, dass der von mir träumt. Dann denkst du dir, okay, das kostet, aber also wir können das jetzt machen, wir können jetzt eine Klage entwerfen, das kostet Summe X.
Ja.
Und wir werden damit nicht gewinnen. Ist mir egal, machen Sie es trotzdem. Und das ist dann echt eine herausfordernde Situation, weil dann musst du ja eine Klageschrift schreiben, die juristisch irgendwie halbwegs solide ist. Du musst die schreiben, ohne selber rot anzulaufen und dir noch in den Spiegel zu gucken können, obwohl du ja dem Mandanten gerade gesagt hast, ich habe das rechtlich geprüft und wir haben gar keinen Anspruch. Also auch solche Situationen gibt es. Und das ist natürlich juristisch dann herausfordernd. Haben wir auch schon geschafft. Wir haben lustigerweise auch schon viele gehabt, wo wir am Ende dann trotzdem was bekommen haben. Was dann irgendwie, weil du dann einfach so eine Art von, wir nennen das immer Lästigkeitswert, kreiert hast, den du dir dann von der Gegenseite einfach abkaufen lassen kannst.
Ja.
Das gibt's auch. Das ist absoluter Ausnahmefall, ne? Möchte ich auch dazu sagen. Aber ja, auch solche Sachen gibt's und auch solche Sachen machen natürlich irgendwie Spaß, weil es eine völlig andere Herausforderung ist.
Lustig. Ja. Also gut, okay. Also der Vibe ist da. Machst das noch ein bisschen weiter.
Ich mach das noch ein bisschen weiter und irgendwann mache ich eine Weinbar auf.
Ja, das ist ja gut, da will ich auf jeden Fall
auch. Auch da haben wir ja im Netzwerk genug Leute, an die ich mich dann vertrauensvoll wenden kann.
Auf jeden Fall, also du hast ja Partner, die das mit aufbauen können. Und
Essen ist ja ein völlig unbeabfragbar. Also eine gute Weinbar in Essen, Leute, ich bin
da. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Ich bin da, für alles zur Verfügung.
Und was hast du noch so quasi als Outro? Also, hast du noch irgendeine Idee, irgendeinen Trick, irgendwas, außer den Hinweis an alle Gastronomen da draußen, dass sie endlich mal ein Essen eine Weinbar aufmachen sollen?
Also ich finde, das ist schon ein ganz guter Hinweis.
Ja?
Nein, ich bin, also ich kann das nur nochmal sagen, ich bin total dankbar für das, was wir und ihr hier alle macht und dass wir so zusammen irgendwie diesen Tribe und diesen, wie auch immer du es nennen willst, Netzwerk, wie wir das gestalten. Und ich freue mich auf jedes Gespräch und ich freue mich auf jedes Glas Wein und Ich glaube, wir haben noch viel vor.
Geil. Let's go. Mehr kann man es nicht machen. Also, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und ja, Leute, stay tuned. Nächste Episode incoming soon.